Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive Arm Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die wieder in die Spur gefunden hat, so kann man das sagen, oder waren sie wirklich davon abgekommen, man weiß es nicht. Das, was ihr jetzt hört, ist voraufgenommen. Ich bin diese Woche nicht offizieller Teil der Folge, sondern ich habe diese Woche keine Zeit, wollte aber ein paar Sachen noch sagen, gerade was die letzte Woche betrifft, bezüglich der beiden Aufnahmen und nochmal kurz meinen Senf zum Spiel der Dolphins gegen die Jets abgeben. Und dann überlasse ich euch auch schon den jungen Männern, die sich wirklich mit dem Thema Dolphins beschäftigen. Und zwar sind zwei Sachen. Die erste Sache, also mir haben einige Leute geschrieben, dass ich wohl am Samstag etwas müde war. Das ist richtig. Ich wollte es unbedingt irgendwie früh morgens machen, weil ich den Rest des Tages keine Zeit hatte und das ja sowieso eine Aufnahme ist, die mal recht knapp vor dem Spiel ist. Also wir versuchen da halt so früh wie möglich zu agieren. Und ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall vorher noch einen Kaffee trinken, damit ich euch nicht die ganze Folge zugähne. Manche Sachen lernt man dann mit der Zeit, auch nach fast 5 Jahren lernt man dann noch immer noch dazu. Dementsprechend, ja, werdet ihr in den kommenden Folgen nicht so viele Gähne haben. Das tut mir natürlich leid. Gelernt ist gelernt. Das zweite ist, mir haben einige Leute geschrieben, auch zu dem Thema, Rico, du kannst ja jetzt nach der einen Niederlage nicht alles irgendwie schwarz sehen, ne? Da gehen wir gar nicht mit. Ist cool. Und ich bin super, super dankbar dafür, dass ihr mir schreibt und oder uns auch schreibt. Feedback ist immer cool. Manchmal kommt es ein bisschen zu kurz, aber ja, ich hatte mich ja schon darauf gefasst gemacht, dass da was kommt. Aber ich muss sagen, es sind zwei Sachen. Einmal, ja, emotional hat mich diese Niederlage doch mehr mitgenommen, als ich es hätte sollen. Das hat ja auch das jetzige Spiel gezeigt. Zum anderen wollte ich eigentlich auch nur noch mal eine andere Perspektive auf die Dolphins bringen. Und mir ging es tatsächlich auch eher um die Verletzungen als um das Spielen an sich. Vielleicht kam das gar nicht so raus, sondern mir machen wirklich diese Verletzungen einfach Sorgen. Und das hat man auch im Spiel gegen die Jets gesehen, zum Beispiel in Austin Jackson und Liam Eckenberg. Waren beide nicht wirklich gut, waren beide auch angeschlagen. Austin Jackson ging sogar deutlich früher vom Feld, als dass ich sagen würde, da war man schon auf der sicheren Seite. Und dementsprechend ist das wirklich ein Thema für mich, wo ich sage, diese Saison durchziehen, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie gesund bleiben die Dolphins dann kommende Saison? Weil wir haben jetzt schon Spieler, die öfter mal ausfallen wegen Verletzung. Zum Beispiel in Robert Hunt, ja, Isaiah Winners auf IR. Connor Williams müssten wir verlängern, ist aber jetzt mit einem Kreuzbandriss raus. Da weiß ich nicht, was passiert. Terron Armstead müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, immerhin bleibt Tua gesund. Dazu Jalen Waddle. Er hat ein hervorragendes Spiel gegen die Jets gehabt, war aber auch die ganze Saison immer so ein bisschen angeschlagen, was man von den Dolphins hört. Tyreek ist jetzt auch mal ausgefallen. Ich meine, das war das erste Spiel seit Ewigkeiten, was er mal nicht bestritten hat. Okay, Schwamm drüber. Wir sprechen über Jevon Holland, wir sprechen über Jalen Phillips. Es sind sehr, sehr viele Spiele einfach. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Das ist natürlich auch sehr volatil und vielleicht sieht das nächste Saison ganz anders aus. Ich wollte eigentlich in dem Moment auch noch mal so eine andere Perspektive auf dieses Dolphins-Team werfen, was sehr erfolgreich im Football spielt, aber eben sehr stark und das letzte Saison auch schon sehr stark mit Verletzungen zu kämpfen hat. Letzte Saison hat uns das quasi den Erfolg gekostet. Ja, diese Saison schaffen wir es zumindest, dass Tour gesund ist und das hilft uns sehr, wie man sieht. Aber insgesamt macht mir das so ein paar Gedanken. Vielleicht müssen da auch irgendwelche Wechsel irgendwie im Staff hin und her. Das mag ich nicht beurteilen, weil ich auch von hier nicht fordern möchte, dass jemand irgendwie in einem Medical Staff seinen Job nicht vernünftig macht und so weiter und so fort, was dazu gehört dann. Das wollte ich eigentlich nur damit nochmal bekräftigen. Also beziehungsweise das wollte ich eigentlich nur nochmal als so Sichtweise sehen, woran man auch denken kann, wenn es um eine langfristige Betrachtung der Miami Dolphins geht und wie man mit diesem Umbruch, der uns aller Voraussicht nach der kommenden Saison sowieso bevorsteht, wie man damit umgehen kann. Es ist eines von vielen möglichen Szenarien und das war so ein bisschen der größere Hintergedanke. Natürlich war das alles ein bisschen geblurrt mit der Emotion aus der Niederlage raus. Verstehe ich. Vollkommen in Ordnung. Mein Anliegen war es aber dann auch eher, vielleicht nochmal aufzuzeigen, was für Möglichkeiten haben die Dolphins noch, wenn sie reaktionär oder wenn sie aggressiver vorgehen wollen, in einem Rebuild zum Beispiel. Das dazu. Und dann zum Spiel gegen die Jets. Was war das denn? Ich habe immer mehr Respekt vor Mike McDaniel. Was ich glaube, was Mike McDaniel noch lernen muss, und das haben wir gegen die Titans gesehen, Mike McDaniel muss lernen, mit Rückschlägen innerhalb eines Spiels umzugehen. Wenn ein Spieler ausfällt, zum Beispiel Connor Williams oder Tyreek Hill, das scheint, und das ist ja auch schon öfter passiert die Saison, wenn zum Beispiel Terron Armstead ausgefallen ist während eines Spiels und nicht rausgenommen wurde wegen gesundheitlicher Bedenken, beziehungsweise man war so weit vorne, dass man gesagt hat, okay, Keon Smith oder Kendall Lamb, die dafür reinkommen, machen das Spiel schon und dementsprechend brauchen wir da nichts mehr. Also das ist was Mike McDaniel meiner Meinung nach noch lernen muss. Aber wenn die Spieler da sind und die Spieler gesund sind, dann ist Mike McDaniel ein Head Coach, der wirklich, wirklich was leisten kann. Tua hatte im ersten Quarter eine Target-Tiefe von minus 1,6 Yards. Das heißt, ungefähr minus 1,6 Yards hinter der Line of Scrimmage hat er den Ball geworfen. Im Durchschnitt im ersten Viertel. Danach kam diese über, ich glaube, es waren 41 Yards Target-Tiefe beim Pass auf Jalen Waddle. Das bringt nachher wahrscheinlich 1,5 Yards. Das heißt, 4,3 sind es, glaube ich, jetzt am Ende an Target-Tiefe. Wenn ich da jetzt bei 24 Passversuchen, wenn ich da 40 Yards von abziehe, dann kommen wir schon auf eine Target-Tiefe von 3, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Also da sieht man, das war die geringste Target-Tiefe, die Tua je hatte unter Mike McDaniel. Und dieser Matchplan ist einfach gut gewesen. Und dazu hatten wir ein Laufspiel, was nicht sehr gut auf dem Papier aussah, weil eben ein paar Holding-Penalties uns da zurückgehalten haben. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Tua hat 87,5% seiner Bälle an den Mann gebracht. Also das sind 21 von 24. 9,3 Yards pro Versuch bei einer Target-Tiefe von 4,3 Yards. Das heißt, die Dolphins haben hier so ein bisschen ihr System tatsächlich an das der 49ers angegliedert. Und das ist also nicht 1:1, weil wir dieses Spielermaterial in dem Moment nicht ganz so haben wie die 49ers. Aber das, was die Dolphins schaffen, mit Mike McDaniel, dem Laufspiel, ja, trotz dieser sehr, sehr angeschlagenen O-Line, ja, ich hab's gesagt, Austin Jackson und Liam Eckenberg waren beide angeschlagen. Ja, Terron Armstead hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber auch der Rest darum hat dann so weit funktioniert, dass Tour, er wird nach PFF mit 2,14 Sekunden pro Wurfversuch gechartet. Next Gen Stats hat ihn bei 2,08 und damit den schnellsten Wert, den Tour je hatte. PFF hat Tour unter anderem diese Saison gegen im einem Spiel der Patriots mit 1,98 Sekunden. Das ist absurd. Also da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wem man da vertrauen möchte. Aber feststeht, dass es eines der schnellsten Spiele war, wie Tua den Ball losgeworden ist. Und das braucht es in so einem Spiel. Wir haben es geschafft. Eine dominante Defense, die Defense der Jets, ist immer noch eine Top-5-Defense. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ja, Tua hat das sehr gut umgesetzt. Das muss man auch sagen. Und alles drumherum haben das sehr, sehr gut umgesetzt. Und die Defense hat uns dabei geholfen. Was die Defense in den letzten Wochen spielt, ich meine, das ist eine Banked-Up-Offense. Die musst du aber A, erstmal bei 0 Punkten halten, nachdem Jets, ich weiß gar nicht, wie viele offensive Punkte sie letzte Woche gemacht haben, oder ob da auch ein Pick-6 oder sowas mit bei war. Aber 30 Punkte in der zweiten Halbzeit haben sie gescored. Und dann haben die Dolphins einfach, Chubb ist da. Chubb hat 9,5, also 12 Sacks, 9,5, wenn man halbe Sacks zählt, die zähle ich aber nicht, 12 Sacks. Er, absolute Maschine, was der momentan abreißt, hat die meisten Forced Fumbles in der NFL. So langsam spielt er seinen Vertrag rein. So würde ich das mal beschreiben. Andrew Van Ginkel mit einer gebrochenen Nase hat durchgezogen. auch wieder ein phänomenal starkes Spiel. Und die Safen, Brandon Jones, 2 Interceptions. Ich war auch sehr, sehr kritisch und beziehungsweise sehr, sehr so ängstlich, was das angeht, weil, ja, wir wissen ja nicht, was passiert, ne? Wenn, beziehungsweise wir wissen nicht, was passiert. Javon Holland war raus und ich war echt so, oh, puh, schwierig. Aber Brandon Jones einfach ein richtig, richtig krasses Spiel gespielt. Genauso wie eigentlich der Rest der Defense. Das kann man nicht anders sagen. Vic Fangio liefert, wenn er liefern muss. Und darauf konnte die Offense dann auch sehr, sehr gut aufbauen. Also das sind die Punkte, die ich dazu sagen will. Die Dolphins sind wieder in der Spur und damit will ich euch auch weiter nicht weiter behelligen, so nämlich, und gebe die virtuelle Staffel an das Team weiter, was ihr jetzt hören werdet.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das hier hört. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive. Und wie ihr an 2 Sachen gemerkt haben dürftet, ist Rico nicht da. Sache Nummer 1 ist, es gibt wieder ein Intro. Und Sache Nummer 2 ist, ihr habt gerade eben gehört, was Rico gesagt hat. Das hat er nämlich vorab aufgenommen. Aber ich mache das hier nicht alleine, das würde auch Rico so sagen, sondern ich darf Tilo bei mir begrüßen.
Moin, einen wunderschönen guten Abend.
Und der Danny ist auch dabei.
Moin, moin.
So, und als vorweihnachtlichen Gast habe ich uns dann einen klassischen Philadelphia Eagles-Fan besorgt. Philipp, du bist doch ganz großer Eagles-Fan.
Ja, absolut.
Washington-Fan, Entschuldigung.
Ja, ich liebe sie alle.
Nein, also Scherz beiseite, du bist tatsächlich der des Cowboys-Fans. Ich warte immer Ewigkeiten auf, dass ich solche Witze machen kann. herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Philipp, ich kenne dich jetzt schon, wenn auch nur unter vielen anderen, denn wir haben ja, du bist regelmäßig dabei beim Mockdraft, beim großen Fan-Mockdraft. Aber die Hörer kenne ich wahrscheinlich noch nicht so. Erzähl doch mal ein bisschen was.
Genau, ich bin Philipp. Ich darf heute für den Big D Germany, Dallas Cowboys Fanclub, beziehungsweise die Cowboys Nation Germany hier sein. Wir sind ein kleiner, feiner Fanclub, der sich, glaube ich, 2019 gegründet hat. Aber damals so ein bisschen mit dem Ziel, so ein bisschen mehr Anlaufpunkt für Cowboys-Fans in Deutschland zu sein. Vor allem auf Twitter, weil da gibt es gefühlt nur 20 in Deutschland. Und dann haben wir gesagt, müssten wir da einfach mal so ein bisschen, ja, Connecting Piece spielen. Wie du gesagt hast, ich war jetzt bei euch 2 oder 3 Mal im Mockdraft, war immer ganz witzig bei euch. Ich war auch tatsächlich schon mal auf einem Fanclub-Treffen bei euch in Schwäbisch Gmünd. Hab damals auch ein Dolphins-Trikot gewonnen bei euch. Vielen Dank dafür. Genau. Und ja, das ist es von mir.
Ja. Schön zu hören. Wir werden dich nachher mit Fragen löchern, aber du darfst das umgekehrt natürlich genauso tun. Aber als erstes kommen wir mal zu den News. Und da gibt es vor allen Dingen eine relevante News. Das 21-Tage-Fenster von Chris Brooks, dem Running Back, unserem Power Running Back, ist ja nicht abgelaufen, sondern wir haben ihn stattdessen elevated in den Kader. In den Roster. Er wird jetzt also spielen. Das hat Konsequenzen. Denn wir dürfen ja nur 8-mal pro Saison Leute von IR, Injured Reserve, zurückholen in den aktiven Roster. Das war unser 7. Move. Und es sind 3 Leute auf IR noch, die keine Season-Ending Injury haben. Das wären zum einen Saran Ahmed, der ist wahrscheinlich raus dementsprechend, weil ich glaube nicht, dass man jetzt nochmal seinen letzten IR-Move macht für helft mir kurz, der keinen für einen Running Back macht. Und die anderen beiden sind Jerome Baker, der rein theoretisch in Woche 18 wohl schon wieder spielen kann. Dann könnte man niemand mehr holen. Und das andere ist Isaiah Wynn, der wohl noch nicht so weit ist, aber der unser O-Line sehr gut tun würde. Tilo, da du gerade schon unmuted bist, für wen würdest du den letzten Spot aufbewahren? Und war es richtig, Chris Brooks zu elevaten?
Ja, das ist natürlich, der springende Punkt. Es hat mich ein bisschen gewundert, denn bei Isaiah Wynn hatte man ja zwischenzeitlich gehört, dass der vielleicht auch Woche 17 wieder da sein könnte, theoretisch. Scheint wohl nicht der Fall zu sein, denn ansonsten wäre ganz klar gewesen, dass ich lieber den Shot auf Wynn nehme als Brooks. Und Baker absolut, also dass Baker zurückkommen wird, hoffen wir es spätestens zu den Playoffs. Ich denke, das ist fest eingeplant, wenn alles gut läuft. Und dann wäre tatsächlich Isaiah Wynn raus, was gerade für die Tiefe in unserer lieben O-Line mal wieder nicht so schön wäre. Aber es sieht wohl so leider aus, ja. Ich hatte gestern noch gelesen auf ESPN, dass er vielleicht sogar Woche 16 zurückkommen könnte. Das ist dann wohl eher eine Nebelkerze gewesen. Von daher, schade. Aber jetzt gucken wir mal, was uns Brooks so geben kann. Ich bin da zielgespalten, aber wir hoffen einfach das Beste, ja.
Danny, siehst du das genauso?
Tatsächlich kann ich mich da eigentlich nur anschließen. Also ich habe den Move jetzt auch irgendwie sehr überraschend empfunden, gerade weil das Running Game stand jetzt ja auch mit Mostert und mit Airchain einfach sehr gut läuft. Wir da eigentlich nicht unbedingt Probleme haben, vor allen Dingen, weil man auch noch Wilson mit im Kader hat. Wundert mich ein bisschen, dass wir den Move tatsächlich für einen Running Back ausgegeben haben. Gerade bei den Problemen, die wir in der O-Line haben, und wenn da vielleicht die Möglichkeit bestanden hätte, dass Wynn halt eben auch einfach fit wird, hätte ich da auch meine Karten eher auf Wynn und Baker gesetzt als jetzt auf Brooks.
Also klar, ich sehe das so ähnlich. Was soll man machen? Wir müssen jetzt damit leben, und ich bin tatsächlich gespannt. Also ich tippe auch auf Baker, wobei Wynn mir ehrlich gesagt besser gefallen würde. Ich finde, Duke Riley hat jetzt keinen schlechten Job gemacht. Und eine weitere News, die wir haben, ist, wir haben ja Jason Pierre-Paul gesigned nach der Verletzung von Jane Phillips, und wir haben ihn auch wieder entlassen. Ja, möchte irgendjemand von euch was dazu sagen?
Ja, vielleicht, wir haben es probiert. Ich bin immer so ein Freund davon, dass man sowas probiert. Das wünsche ich mir in der O-Line auch. Lieber mehr probieren und dann merken, dass es nichts bringt, als nichts zu tun. Hat wohl intern nicht überzeugt, deswegen haben wir Melvin Ingram geholt. Von daher, ja, das war's dann auch schon, ne? Wir haben's probiert, das finde ich gut, und es war es nicht, schade, aber gerade wenn ein Baker zurückkommt, dann sollte das auf der Seite des Balls verkraftbar sein.
Gut, dann kommen wir zum Roundup, und wenn ich dann mal dabei bin, war ja in letzter Zeit nicht so häufig der Fall, dann mache ich das ja immer gerne mal in Form von so Zeitungsartikeln. Ich würde sagen, ich gebe jedem mal einen Zeitungsartikel, und dann, Danny, fangen wir mal mit dir an. Und zwar habe ich hier den Southern Showdown. Dreifache Gleichstand. Jaguar, Colts, Texans sind alle mit 8-7. Wer schnappt sich den Thron in der AFC South?
Ja, Jaguars, Colts und ich
hab Texans.
Texans, ja, ich bin schon wieder, man merkt, Aufmerksamkeitsspanne ist auf jeden Fall da. das ist, also schwierige Entscheidung ist es auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich glaube, aktuell von der Performance her sehe ich die Jaguars, wenn sie fit sind und wenn wir die Problematiken um Trevor Lawrence, dass er da ja ständig irgendwie jetzt in letzter Zeit verletzt war, wenn die sich nicht bewahrheiten oder dass es halt nicht zu längeren Ausfällen kommt, glaube ich, sehe ich die Jaguars minimal vorne vor den anderen beiden und würde ihnen deswegen die Krone zusprechen.
Kommen sie denn alle in die Playoffs, deiner Meinung nach?
Das ist also AFC und Playoffs ist ja sowieso so ein Thema. Also ich glaube, mittlerweile kann man das bald ein Lottospiel nennen. Also so eng wie die Division ist oder die Conference, das ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Ich finde halt auch dieses Glück zu haben, dass halt drei Teams aus einer Division in die Playoffs kommen, ist natürlich auch immer sehr unwahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, dass entweder die Colts oder die Texans jetzt zum Ende nochmal einbrechen und es nur zwei Teams werden maximal.
Ja, die haben ja im Moment auch die Positionen 7 und 8. Eine andere Division, wo es drei schaffen könnten, Philipp. Dann geht mal diese Schlagzeile an dich. Backup-Wunder in der AFC East. Browns und Bengals mit Playoff-Chancen trotz Ersatz-Quarterbacks. Sind die Ravens schon fix dabei? Die unvorhersehbare Divisionsschlacht.
Also ich sehe die Ravens fix dabei. Ich bin ehrlich gesagt dieses Jahr sehr überrascht von ihrer Performance, weil ich eigentlich doch so ein bisschen Regression erwartet habe und gedacht, ja, Beckham für mich eigentlich so ein bisschen washed gewesen. Dann ist Mark Andrews ausgefallen. Dann habe ich gedacht, das fällt denen sicher noch auf die Füße. Aber irgendwie schaffen die das ganz gut, sich da oben zu behalten. Ich glaube, ihr spielt ja noch gegen die Ravens, oder? Wie war das?
Ja.
Genau, das deswegen, die sind für mich auf jeden Fall gesetzt. Ich habe immer auch gesagt, Ravens spielen gegen Cowboys im Super Bowl am Ende dann. Bei den anderen zwei Teams, ich weiß es nicht. Also irgendwie Joe Flacco mit seinem 10. Frühling hat mich brutal überrascht. Ich meine, er hat jetzt auch Ups und Downs gehabt, aber irgendwie, ja, die Defense ist überragend. Ich glaube, die kommen am Ende schon raus und bei den Bengals, ja, ich würde es mir wünschen, aber ich habe Zweifel.
Okay. Dann, Thilo, die letzte für dich. Staley Shocker. Nach peinlicher 21-63 Pleite gegen die Raiders gefeuert, Chargers im Chaos. Wer wird der nächste Head Coach an der Seitenlinie?
Ja, die Chargers. Ich glaube, wenn sie es versuchen, dann geht Ben Johnson dahin, wenn sie ihn haben wollen. Der ist so irgendwie der heißeste Offensivname im Moment im Rennen. Und ansonsten sind wir so früh in der Saison, da ist so dieser Einheitsbrei an Coaches da. Aber wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen Ben Johnson. Ich glaube, der hat gezeigt, dass er mit Goff so eine coole Offense bauen kann, was keiner gedacht hätte. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er im Markt LA da der nächste Heilsbringer sein soll. Ja.
Ja, ich bin ja immer ein Fan von, das will ich auch noch sagen, davon tatsächlich auch Leute mit neuen Impulsen im Moment aus dem College zu holen, weil wir haben immer so einen, ja, es ist immer der nächste tolle OC oder es ist immer der nächste aus dem Shanahan Tree oder früher war es der Belichick Tree oder sowas. Ich route seit Jahren für Matt Campbell, der leider gesagt hat, er will eigentlich gar nicht in die NFL, der tatsächlich für ein Team, das sich aufbauen muss, perfekt ist, weil das hat er jedes Mal bei jedem Team, wo er ist, hat er in Ruhe so ein Team aufbauen können. Das wäre so mein Favorit, aber ich befürchte, er wird es dieses Jahr auch nicht. So.
Wo wir gerade bei dem Super Bowl waren, wo Philipp das gesagt hat, habt ihr schon gesehen, dass heute im Prinzip der Super Bowl League gemacht wurde. Ich weiß nicht, es gibt ja immer dieses zweifarbige Logo seit ein paar Jahren. Und seitdem das zweifarbig ist, haben die Farben immer bei den Teams übereingestimmt. Also dieses Jahr ist es lila-rot. Das wissen wir dann. Das sind dann wahrscheinlich die Ravens. Letztes Jahr war es ja grün-rot. Also dieses Grün-Eagles-Grün tatsächlich. Gegen Rot der Chiefs. Und davor war es orange, die Bengals gegen Rams-gelb. Also wissen wir leider schon, wie es ausgeht. Das finde ich ziemlich spannend.
Ah, bin ich ja mal gespannt. Nee, das hatte ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, warum wird es nicht Aqua? Beziehungsweise wir spielen ja in Weiß, warum wird es nicht Weiß?
Ja, das hat die NFL so rausgegeben, das Logo. Also da kommen wir nicht mal drum herum, leider. Aber wir machen das.
Aber Thilo, wenn du soweit bist, wir haben jetzt am Wochenende gegen die New York Jets gespielt. Nein, bevor du soweit bist, Entschuldigung. Ja. Ich will doch noch vorher was sagen. Wir haben gegen die New York Jets gespielt, 30-0. Es war ein für mich persönlich teurer Sieg, denn wer den Podcast der Jets gehört hat, bei denen ich war, von der Gangrene Germany, da habe ich dann gesagt, die haben eine Spendenaktion für die DKMS. Und da habe ich gesagt, ich spende 1 Euro pro Punkt, den wir gegen die Jets machen. Dementsprechend musste ich 30 Euro überweisen, habe ich dann letztendlich aber gerne getan. 30-0, Shutout, Bounceback-Win. Wir haben die Jets gesweept. Das alleine finde ich schon immer großartig. Ja, wie haben wir diesen Sieg einzuordnen? Was nehmt ihr aus dem Sieg mit? Und da Thilo gerade eben schon geredet hat, darf er direkt weitermachen.
Ja, das war wieder so ein Spiel Höhen und Tiefen. Also ich kann mich noch sehr gut zurückversetzen. Kurz vorm Spiel, als dann der Injury Report so reingetrudelt ist und es nach und nach immer deutlicher wurde, dass wir dann wirklich komplett ohne beide Starting Safeties spielen, dass Howard raus ist, dass Hill natürlich nicht spielt, die lange Liste der Angeschlagenen und dann im Spiel wurde es ja auch nicht besser mit Ogba, etc. Waddle mal wieder angeschlagen. Also mir war ein bisschen Angst und Bange und das, was dann dabei rumgekommen ist, war natürlich maximal gut. Glücklich wäre das falsche Wort. Also ich habe tatsächlich die ersten 5 Minuten verpasst, weil The Zone irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und danach war das mal Gott sei Dank wieder so ein Spiel für mich, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass unsere Defensive gegen diese Offense der Jets irgendwas zulassen wird. Gut zu null, kann man natürlich immer nicht wissen, aber also die Jets hatten keinen Drive, wo ich dachte, das wird jetzt hier mal irgendwie was. Die O-Line, ja, man sieht es immer noch deutlich, dass da Tour seine Probleme hat, aber auch das hat er gut gemacht. Wir hatten letzte Woche die Tour-Diskussion, jetzt war Hill weg und ich glaube, der 60-Yard-Pass, der 60-Yard-Drive dann beziehungsweise ist uns alle noch vor Augen. Das war offensiv grundsolide, das war gut, das war jetzt nicht Weltklasse, aber das hat völlig gereicht. Und so wie ich in das Spiel reingegangen bin, wo ich tatsächlich dachte, meine Güte, das kann jetzt echt nur gegen die Jets bitter werden, nee, war es nicht. Ich meine, defensiv war das wirklich, wirklich gut. Bradley Chubb wieder Ausnahmespiel, ist dann jetzt auch AFC Play, Defensive Player of the Week geworden, heute habe ich gesehen. Unser Safety Brandon Jones, 2 Interceptions gefangen, Van Ginkel mit gebrochener Nase durchgespielt, auf Corner muss man ganz klar sagen, Ramsey hatte Wilson aus dem Spiel genommen, dann Kader Kuhu und Eli Apple hatte mal wieder mehr Snaps, deutlich mehr, das war okay. Man muss natürlich auch sagen, die Offensive der Jets ist derart zahnlos und das wird uns in diesem Jahr nicht mehr so passieren. Das war jetzt das letzte Mal so ein entspanntes Spiel, das wird jetzt deutlich anders werden. Aber auch mit Hinblick dann wieder auf Tour. Das war super, das war grundsolide. Da kann man zufrieden sein und ich hoffe, dass wir, und da wird Philipp uns bestimmt ein paar Antworten liefern, dass wir darauf aufbauen können, was die Cowboys uns da defensiv anbieten werden. Ja, zufrieden. Also wirklich grundzufrieden. Ich dachte vor dem Spiel, das kann wirklich bitter werden und es ist Gott sei Dank nicht geworden.
Ja, Gott sei Dank kann ich auch sagen. Also ich habe das Spiel tatsächlich erst ab der zweiten Halbzeit gesehen. Ich war vorher auf der Autobahn. Meine Freundin saß neben mir und ich habe sie dann immer wieder gebeten, gib mir den Spielstand durch, gib mir den Spielstand durch. Als es dann aber irgendwie 10-0 stand, hatte ich innerlich, obwohl ich noch nichts von dem Spiel gesehen hatte, irgendwie so das Gefühl, jetzt kannst du ruhig, jetzt kannst du Ruhe haben. Jetzt ist es alles nicht mehr so dringend. Danny, hast du das Spiel gesehen und war das für dich genauso dann?
Also, ich habe das Spiel tatsächlich leider nicht live sehen können, weil ich auch unterwegs war und musste es dann nachgucken und hab's im Rewatch dann halt gesehen und musste sagen, als es so beim 10-0 war, beziehungsweise auch so das erste Viertel, Beginn zweiter Viertel, es war alles irgendwie grundsolide. Man hatte da nicht wirklich das Gefühl, dass in diesem Spiel sozusagen von der Jets-Offensive wirklich was kommt. Also ich meine, die erste Halbzeit, da kann man jetzt auch sagen, was man möchte, aber man hält die Jets-Offense bei, glaube ich, 4 Yards insgesamt am Ende irgendwie im Passing. Also da lief halt gar nichts zusammen. Die Defense war on fire. Wie gesagt, Thilo hat es angesprochen, Chubb mit einer wirklich sehr, sehr, sehr guten Leistung. AVG, da habe ich mich auch gefragt, wie das funktioniert, aber wahrscheinlich hatte der so viel Adrenalin im Körper. Der hat im Interview ja auch danach gesagt, ja, seine Nase hat halt ordentlich geblutet, aber der hat da irgendwie 2 Tamponpads da reingeknallt und dann hat er einfach weitergespielt. Da dachte ich auch so, okay, Respekt auf jeden Fall. Mein Gefühl vorher war halt auch dieses Ding, ne? Du siehst diese 9 Starter, die raus sind, da war ich dann auch so ein bisschen, aber hat sich nicht bewahrheitet. Und man muss halt sagen, dass eben auch offensiv wir ohne Hill spielen können. Ne? Das war jetzt vielleicht nicht das offensivste Feuerwerk. Also der 60-Yard-Touchdown-Pass kam zum richtigen Moment, weil die Defense da ja so ein bisschen den Waddle-Jubel auspackt und offensiven Drive später kriegen sie genau von ihm so einen 60-Yard-Touchdown reingedrückt. War auch schön. Und man muss ja noch hervorheben, Mostert mit dem Single-Season-Touchdown-Rekord, den er eingestellt hat, mit 19 Touchdowns, macht bei uns in einer Saison so viele, wie er vorher in 8 Jahren gemacht hat. Also, ja, war ein grundsolides Spiel. Ich glaube, man kann damit zufrieden sein und vor allen Dingen auch eben, dass man eben nach dem Tennessee-Spiel so zurückkommt und ja, es nicht nochmal so ein enges Spiel war, was wir vielleicht alle nach diesem Spiel gegen Tennessee irgendwie erwartet hatten, wo wir alle so ein bisschen Angst vor hatten.
Ja, meine 5 Cent sind jetzt nicht gerade besonders populär. Also nochmal, ein Sieg gegen die Jets liebe ich einfach, Punkt. Ja, wir wissen alle, was auf JETS für Rufe erfolgen müssen. Das müssen wir jetzt nicht laut aussprechen, das kann, weiß ja jeder. Aber ich habe mir halt nochmal genauer das Spiel auch angeguckt mit Tua. Und Tua spielt gut, Tua spielt solide. Ich habe das jetzt hier schon in der Vorbesprechung gesagt, weil Tua ja immer so ein kleiner Streitpunkt ist. Rico hat es vorhin auch gesagt, ihr habt es gehört, dass er so ein bisschen Gegenwind bekommen hat für seine Meinung mit dem Rebuild. Aber ich finde, Rico ist gar nicht so weit weg. Ich habe im Podcast der Jets gesagt, dass Tua halt eben mit der Geschwindigkeit spielt. Und das kann er wie kein anderer. Die Antizipation, den schnellen Release. Das geht aber nur so schnell, weil er quasi nur guckt, ist sein erster Read verfügbar, irgendwie auch nur ansatzweise, den Ball dann dahin pfeffert und danach geht die Zeit, bis er seinen zweiten Read findet oder seinen nächsten Wurf findet, gerade bei einer sich verändernden Defense, da braucht er dann extrem lange für, länger als andere und dann kommt halt die schlechte O-Line zum Tragen. Deswegen ist es auch so, dass Hill immer so wahnsinnig viele Würfe bekommt und das hat man jetzt auch in diesem Spiel gesehen. Jetzt war es nicht Hill, die Offense funktioniert auch ohne Hill. Aber sie funktioniert halt so, dass Tua immer zu seinem First Read geht. Und das war dann halt Jalen Waddle immer. Und deswegen hat Waddle auch so viele Catches und so viele Yards. Es macht uns allerdings ein bisschen ausrechenbar, wenn jemand das dementsprechend hat und wenn der First Read aus dem Spiel genommen ist und man weiß halt, dass es Hill ist, kann man nie komplett aus dem Spiel nehmen. Aber dann fängt das Spiel an zu hinken. Einfach, weil dann unsere Line komplett durchschlägt. Und das ist eine Geschichte, dann wird Tua plötzlich von der Stärke zum Schwachpunkt. Das heißt nicht, dass ich Tua für schlecht halte. Absolut nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mal versucht, mir vorzustellen, was passiert, wenn ich Patrick Mahomes bei uns reinstelle. Was hat Patrick Mahomes für Stärken? Er würde nicht diesen schnellen Release haben. Ja. Das heißt von wegen, er würde O-Line-Probleme kriegen, ganz massiv. Er ist allerdings ein besserer Scrambler als Tua und kann aus dem Scramble heraus besser eine Defense lesen und aufgrund seines Arms auch besser dann Pässe out of structure anbringen. Und das kann Tua einfach nicht. Das heißt, wenn man es schafft, Tua sein First Week wegzunehmen, wird die ganze Offense direkt deutlich schlechter. Das heißt, wir brauchen das Run Game als zusätzliche Stütze. Da sind wir nicht das einzige Team und solange das Run Game so funktioniert, wie es bei uns im Moment funktioniert, scheint das gut zu klappen. Aber auch das, ich frage mich, wie lange es dauert, bis das Game irgendwann entschlüsselt wird. Und letztendlich glaube ich, dass Tua dann ein Schwachpunkt ist. Und wenn wir wirklich dauerhaft nach oben wollen, also man hat mit Tua einen Shot. Den hat man. Und den hat man, wenn man auch dementsprechend alles drumherum baut. Und mit Mike McDaniel hat man einen Shot. Aber ich glaube, es ist mehr Mike McDaniel als Tua. Und wenn man dauerhaft oben mitspielen will, braucht man, glaube ich, einen Quarterback, der halt eben das Spiel auch an sich reißen kann. Grundsätzlich sollte das jeder Quarterback können. In einzelnen Spielen. Wenn er gut drauf ist. Wir erinnern uns an das Quarter gegen die Ravens, wo Tua 5 Touchdowns in einem Viertel geworfen hat. Und jeder kann ein Stinkerspiel dabei haben. Ja, das hat auch ein Patrick Mahomes oder sowas. Aber du brauchst halt einen, der im Durchschnitt halt eben da oben drüber spielt. Und das ist Tua nicht. Und ich erinnere gerne auch an die Zeit mit Dan Marino, als wir Dan Marino gedraftet haben, spät in der ersten Runde, vergleichsweise spät. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was für ein Pick er war, aber wir sind uns alle einig, dass Dan Marino der beste Quarterback war, der je für die Dolphins gespielt hat, trotz Greasy. Aber jetzt habe ich natürlich prompt den Faden verloren, weil ich natürlich nie einen Satz zu Ende bringen kann.
Er war die 27, vielleicht hilft dir das jetzt
erst. Ja, er war die 27. Und das, obwohl wir vorher einen Quarterback hatten, den wir auch gedraftet hatten, und der als gut galt. Es galt damals, Miami hat keinen Need auf Quarterback. Und trotzdem haben wir Marino gedraftet. Dasselbe, Brett Favre, Aaron Rodgers, Jordan Love. Wäre vernünftig, sich jetzt schon umzugucken, glaube ich zumindest. Das ist so die Erkenntnis, die ich aus dem Spiel mitnehme. Die Erkenntnis habe ich aber auch, dass Mike McDaniel funktioniert. Und den Sieg gebe ich Mike McDaniel zu, genauso wie ich die Niederlage, der hat gegen die Titans, auch ein bisschen Mike McDaniel und seinem Playcalling zugeschrieben habe. Muss ich ganz klar sagen, Props an Mike McDaniel, hat er super gemacht. Und dementsprechend haben wir einen großen Sieg. Und jetzt ist die große Frage, wie geht's weiter? Ich habe mir mal, klar, Restprogramm. Wir wissen, wir spielen jetzt gegen die Cowboys. Dann spielen wir gegen die Ravens. Traditionell eigentlich fast so eine Art Angstgegner von uns. Und zuletzt spielen wir zu Hause gegen die Bills. So, wir haben 10 Siege. Die Ravens sind einen Sieg vor uns mit 11 Siegen. Die spielen gegen uns natürlich. Jetzt gegen die 49ers. Und am letzten Spieltag zu Hause gegen Steelers, Division-Duell. Die Bills hingegen spielen gegen die Patriots. Ja, ich weiß, Division-Spiel, aber ganz ehrlich, gucken wir uns die Patriots die Saison an. Da sind ja sogar die Jets besser. Sie spielen gegen die Chargers, jetzt nach der Entlassung von Brandon Staley, ohne Justin Herbert. Und am letzten Spieltag gegen uns. Wir können also davon ausgehen, dass Buffalo 2 Siege holt, Minimum, und bei 10 landet. Wen seht ihr den Number One Seed holen? Ravens oder uns? Und wer holt die Division? Wie seht ihr das? Und da würde ich gern mal, ja, fangen wir mit Thilo mal an. Philipp, dir lasse ich bis zum Schluss Zeit zu überlegen.
Ach, ich glaube, in meiner Brust schlagen da 2 Herzen. Also ich will natürlich den...
Du bist eigentlich Buffalo Bills Fan, willst du damit sagen?
Ich will eigentlich den First Seed haben. Den wollen wir natürlich alle haben, aber ich sehe das leider nicht. Und ich sehe im Moment irgendwie auch nicht mehr so richtig, dass sie die AFCs sogar gewinnen, leider. Ich sage, aus Ravens gegen Ravens und Cowboys ein Spiel verlieren wir. Und dann kommt es am letzten Spieltag gegen die Bills wirklich um die Krone. Und irgendwie macht mir so ein bisschen Josh Allen Sorgen. Der ist tatsächlich im Moment auf einem derart aufsteigenden Ast, dass ich da auch befürchte, dass wir vielleicht verlieren können. Was ich nicht hoffe. Deswegen sage ich, wir holen die AFCs, wir gewinnen irgendwie 2 Spiele. Ich glaube es aber fast nicht.
Erinnere mich dran, dass ich dazu gleich auch noch was sage. Danny, Number One Seed, AFC East Titel oder irgendwo in der Wildcard Round?
Ja, also ich glaube, den Number One Seed, den sehe ich auch nicht mehr, dass wir den holen. Dafür ist, muss ich sagen, unser Restprogramm einfach ja, sehr, 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 sehr strong. Und wir haben halt das Spiel gegen die Titans verloren, was man, glaube ich, was eine ruhigere Position eingebracht hätte, wenn man es nicht verloren hätte. Tatsächlich sehe ich es ein bisschen ähnlich wie Thilo, dass wir am Ende wahrscheinlich gegen die Bills liefern müssen. Die große oder die Minimalhoffnung ist natürlich, dass wir aus diesen 3 Spielen mindestens 1 gewinnen und damit die Wildcard eigentlich uns definitiv sichern. Aber die Krone der AFC East, denke ich mal, wird sich in der letzten Woche wirklich im Spiel gegen die Bills entscheiden. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es natürlich schaffen würden, in diesem Spiel die Bills dann auch einfach zu schlagen. Aber ich glaube, dass dieses Spiel wirklich ja, das Highlight noch am Ende des letzten Spieltages für uns werden wird.
So, dann gehe ich jetzt, also ich nehme das Spiel von heute bewusst mal raus, aber dann sage ich jetzt mal Folgendes. Die Ravens verlieren gegen die 49ers. Und sie verlieren gegen die Steelers. Wahrscheinlich gewinnen sie gegen uns, sage ich jetzt einfach mal. Und sie wären dann letztendlich bei 12 Siegen, würden den Number One Seed holen. Ich glaube, dass sie gegen die Steelers verlieren, weil dieses Division-Duell, die Steelers werden alles tun, um die Suppe zu spucken. Und ich glaube, dass die Ravens nicht so gefestigt sind, als dass das nicht möglich ist. Die Bills wiederum gewinnen tatsächlich gegen die Patriots und gegen die Chargers. Haben wir das letzte Spiel gegen uns. Und ich würde sagen, wir gewinnen das letzte Spiel. Jetzt ist dann kommt es jetzt auf dieses Wochenende tatsächlich an, ob wir eine Chance auf den Number One Seed haben. Gehe ich jetzt einfach mal in die Vollen. Aber ich wollte noch was zum Thema Josh Allen sagen. Ich finde das schwierig. Josh Allen hat halt eben einen Raketenarm, aber immer noch keine Genauigkeit. Er lenkt das Spiel nicht. Entweder er reißt das Spiel komplett an sich und feuert die Bälle wie wild durch die Gegend. Irgendwann trifft einer so nach dem Motto. Aber richtig solide spielen, trotz der Fähigkeiten, die Josh Allen hat. Und nochmal, jeder Quarterback ist in der Lage, auch ein Blake Bortles war oder ist in der Lage, so ein Spitzenspiel abzureißen. Justin Fields hat auch mal so ein Spiel in dieser Saison gehabt, wo er richtig explodiert ist. Aber im Durchschnitt gesehen sind die Bills genau dann solide, wenn sie Josh Allen verstecken. Wenn sie übers Run-Game kommen und Josh Allen macht einfach zu viele Fehler. Und deswegen habe ich gerade wegen Josh Allen gar nicht so große Angst vor den Bills. Aber Philipp, ihr habt am Wochenende gegen die Bills gespielt. Wie siehst du denn jetzt die Gemengelage hier? Ravens, Bills und uns.
Ja, also Josh Allen hat ja gegen Dallas eigentlich gar nichts gemacht. Ich glaube, der war am Ende irgendwie unter 100 Passing Yards.
86, glaube ich.
Ja, also es war ja im Prinzip einfach die James Cook Masterclass, die wir uns da angucken durften, beziehungsweise über uns ergehen lassen mussten. Ich weiß nicht, Josh Allen ist für mich eine Interception-Maschine. Kann ein Spiel an sich reißen, aber irgendwo zu fehleranfällig für mich. Die Bills insgesamt sind aber jetzt die letzten Wochen doch für mich bei den heißeren Teams in der AFC angesiedelt. Ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt. Ich glaube, am Ende werden die Ravens den First Seed holen. Die Bills werden die AFC East gewinnen und ihr dürft in die Wildcard gehen.
Ja, wir hatten den Number One Seed. Also, um es vielleicht kurz zu sagen, die Ravens können maximal noch 14 Siege holen, die Bills maximal noch 11 und wir maximal 13. Sollte, also das Problem ist natürlich, dass bisher die Bills ganz einfach den direkten Vergleich gewonnen haben, das erste Spiel. Da haben sie ja das beste Spiel der Saison gemacht. Es wird immer auf die Niederlagen rumgehackt. Rico hat so schön gesagt, jede Niederlage hat seine eigene Geschichte. Die Niederlage gegen die Bills, da haben die Bills das mit Abstand beste Spiel bis dahin der Saison gemacht gehabt. Wirklich ein fehlerloses Spiel, muss man ganz klar so sagen. Gegen die Eagles, da reden wir immer viel über die Strafen, aber letztendlich haben wir das Spiel gegen die Eagles in meinen Augen relativ verdient verloren. Und gegen die Chiefs war es halt auch sehr, sehr unglücklich in Frankfurt in einem schlechten Spiel. Also von daher, und über die Titans haben wir ja letzte Woche dementsprechend gesprochen. Ja, das ist natürlich schwierig.
Ich denke, für euch wird es halt auch drüber gehen, wie wird das Spiel am Sonntag ausgehen.
Das ist die entscheidende Frage.
Im Endeffekt, ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, für mich sind die Dolphins das, was man eigentlich die ganze Saison über die Cowboys gesagt hat. Also ihr tut euch einfach wahnsinnig schwer gegen 50% plus Teams, wenn es um den Rekord geht. Und ja, jetzt haben wir gerade verloren. Wir haben dieses Jahr noch keine zwei Spiele hintereinander verloren. Die Eagles strugglen. Ich glaube, da sieht jetzt Dallas auf einmal doch wieder Licht am Ende des Tunnels. Von dem her sehe ich da gute Chancen, dass wir auch auswärts mal einen Sieg einfahren werden. Und dann habt ihr halt noch zwei brutale Endspiele danach. Und das sehe ich im Moment einfach nicht.
Ich habe halt so ein wunderschönes Spiel Grafik gesehen, um zu erklären, wie die NFL dieses Jahr ist. Und da ist halt, wer alles wen geschlagen hat. Und dann sieht man, dass für jeden auf jeden Sieg quasi auch eine Niederlage kommt, wo wiederum ein anderes Team geschlagen wurde. Also es ist, glaube ich, wirklich sehr schwer im Moment vorherzusagen. Aber Philipp, wie sieht man denn im Moment die Dolphins so von außen? Wie nimmt man das mit Tua, die Diskussion, die du jetzt gerade eben bei uns auch mitbekommen hast, um Tua, wie nimmt man das wahr als Externer?
Also das Witzige war, dass ich jetzt die aktuelle Diskussion um den neuen Vertrag gar nicht mitbekommen hat. Klar, man hat die alten Diskussionen immer mitbekommen mit ist es oder ist es nicht und dann diese ganze Injury-Geschichte, die damals passiert ist, wobei ich sagen muss, ich hatte damals ganz andere Infos aus League-Kreisen, was mit Tua wirklich passiert war, dann war das noch mal interessanter.
Das interessiert uns jetzt. Also ich muss dazu sagen, Philipp, du hast es nicht mitbekommen, ich habe da nach dieser Geschichte, es war nicht gegen die Jets, ich weiß schon, war es gegen die Bills, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, wo Tua quasi nach der Halbzeit wieder zurückgekommen ist, hatten wir tatsächlich ein Interview mit einem Mediziner, der sich in dem Bereich auch gut auskennt, der eine klare Meinung dazu vertreten hat. Der ist später für dieses Interview so angefeindet worden, dass wir die Folge offline genommen haben, tatsächlich. Aber jetzt, bevor ich dazu komme, was er gesagt hat, würde mich doch interessieren, was du gehört hast.
Also meine Info war, dass das im Prinzip, es wurde ja teilweise so deklariert, Back Injury und so weiter und so fort. Und mir wurde damals zugetragen, dass das Ganze mit, wie heißt das, Spinalkanal irgendwie zu tun hat.
Kann gut sein, ja.
Dass da praktisch so eine Rückenmarksverletzung irgendwie kurz davor war und dass deswegen auch diese krampfhaltige Hand war. Und dann hat man das halt als Back Injury so ein bisschen runtergegradet und dann ist ja kein Problem, wenn er kurz danach wieder spielt. Also so ein bisschen nach dem Motto Brot und Spiele, alles für den Pöbel. Und der Spieler einfach nur so ein bisschen als ja, Fleischklops.
Das ist aber auch das, was der Mediziner gesagt hat. Er hat gesagt, von wegen, bei einer Gehirnerschütterung wären die Symptome halt ganz andere gewesen. Ja. Punkt. Und bei einer Rückenverletzung wären das diese Symptome gewesen, die gezeigt worden sind. Und deswegen, weil wir nicht dabei waren, muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass es eben keine Gehirnerschütterung war, sondern eine Rückenverletzung.
Genau, also was ich halt komisch fand damals insgesamt, war die Heftigkeit, mit der da diskutiert worden ist.
Kenny Pickett hatte zum Beispiel auch zwei Gehirnerschütterungen. Ich glaube, diese Saison gibt es auch mehrere Quarterbacks mit zwei Gehirnerschütterungen. Da redet keiner von.
Ja. Und ich bin da anders drauf, weil ich denke mir immer, im Endeffekt, es ist nur Football, leben und leben lassen. Also wenn jetzt die Cowboys verlieren, klar, dann bin ich 5 Minuten sauer, aber am nächsten Tag gehe ich zur Arbeit und die Welt dreht sich weiter. Aber die Vehemenz, mit der das ganze Thema dann wochenlang breitgetreten worden ist, und du sagst, ihr habt die Folge dann auch runternehmen müssen, das fand ich damals schon krass. Also das hätte auch anders gehen können, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist irgendwie so ein Phänomen in bestimmten Social-Media-Themen. Ich glaube, du hast das aus deiner Dallas-Bubble vielleicht mit Tua nicht so mitbekommen, weil wenn man mal so guckt, welches Thema überstrahlt im Moment auf Social-Media alles, dann ist das nach meinem Empfinden Brock Purdy und die 49ers in der MVP-Diskussion so ein bisschen. Das ist das, was man Social-Media rauf und runter liest, und das ist gerade irgendwie die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das war letztes Jahr leider Tour, ne? Das sieht man immer. Man stößt sich auf ein Thema und dann arbeiten sich daran alle Leute ab. Viel zu viele Leute, die gar keine Ahnung haben, aber man will irgendwie seinen Senf dazu geben. Und das ist es dann. Im Moment ist es Brock Purdy und die 49ers, und vor ein paar Jahren waren es die Packers und ihr Receiver-Core, und dann ist es hier, ich meine, Prescott und Dallas war auch mal ein großes Thema, als seine Vertragsverlängerung anstand. Es ist immer so ein bisschen, sucht sich was raus, die Rosinen, und dann hat da jeder was zu sagen. Wie zielführend das ist, weiß ich nicht. Ich halte mich da immer raus, weil ich ganz klar sage, ich kümmere mich um die Dolphins, da habe ich so ein bisschen Ahnung, in Anführungsstrichen. Und die anderen Teams, nein, dann sage ich da aber auch nicht zu. Das sollten einige andere auch tun, aber so funktioniert Social Media leider nicht.
Ja, ich habe es mit Rico heute Mittag da auch drüber gehabt, weil ich gesagt, bei den Cowboys, mich stören dann manchmal auch die Narrative, die da gesetzt werden, also gerade mit Dak Prescott zum Beispiel, wo es dann immer geheißen hat, ja, Game Manager hier und überbezahlt, und jetzt hatten wir vor der Saison die Trevon Diggs Gehaltserhöhung im Prinzip, oder den neuen Vertrag, wo dann alle gesagt haben, oh, so viel Kohle für einen Ballhawk und so, und ich gesagt, guckt euch die Stats an, der ist gar kein Ballhawk mehr. Und das hast du halt in Deutschland auch ständig. Du hast, ich sag mal, 2, 3 Social Media haut drauf Jungs, die dann ihr Narrativ raushauen, und dann hast du 200 Lemminge, die das dann einfach auch ungeprüft hinterherprügeln. Und dann kommen da halt auch irgendwie Diskussionen, wo du denkst, was soll das? Also da könnten wir uns alle mal wieder so ein bisschen runterfahren. Ich meine jetzt hier mit Prescott zum Beispiel, ob der jetzt MVP wird oder nicht, who cares? Am Ende des Jahres ist entscheidend, wer den Super Bowl-Win einstreicht. Und Prescott spielt eine geile Saison. Ja, jetzt hat er ein Scheißspiel gehabt. Haben alle gesagt sofort, der ist weg. Das ist kein MVP. Ja. Purdy, ob er es jetzt ist oder nicht. Für mich wäre es CMC. Wir haben alle keinen Vote. Und am Ende, die voten, die entscheiden. Und wir nehmen es dann einfach hin. Also alles andere ist doch egal.
Ja, genau.
Danny, hast du zu der Diskussion auch noch was beizutragen, oder sagst du, du kannst es nicht mehr hören?
Ja, nee, also ich glaube, langsam ist, also die Diskussion auch gerade, diese ganzen Verletzungssachen und so letztes Jahr, also ich habe die Folge gehört und auch dieses medizinische Thema, das, wie gesagt, ich glaube, das wurde letztes Jahr so breit getreten, ich glaube, da hat jeder zu irgendwas gesagt, und ja, ich glaube, langsam ist das Thema einfach durch, und wir sollten nach vorne gucken, sage ich mal.
Nach vorne gucken ist ein gutes Stichwort. Wir spielen natürlich am Wochenende gegen die Dallas Cowboys. Philipp, wie war denn so eure bisherige Saison? Du hast vorhin schon angedeutet, ihr seid zufrieden. Gerade vor dem Hintergrund natürlich des letzten Spiels gegen die Bills. Wie siehst du das alles? Erzähl mal so ein bisschen, nehm uns mal ein bisschen mit.
Ja, also Die Saison hat ja, fand ich damals, ganz interessant gestartet, eben mit der Dix-Verlängerung, dann sofort die Verletzung, dann war ganz groß irgendwie Teil der Tränen angesagt. Auf einmal haben wir aber dann Darren Bland aus dem Hut gezaubert, der jetzt der Pick-6-Rekordhalter ist auf einmal. Wir haben über die ganze Saison solide gespielt. Wir haben bei Kellen Moore, ja, Gott sei Dank, jetzt bei den Chargers ist eine neue Offense implementiert vor der Saison, die sogenannte Texaco Offense, die ja, Dak Prescott deutlich hilft. CeeDee Lamb spielt überragend, ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit weg von Tyreek Hill, Stats-wise, wenn ich es richtig im Kopf habe.
200 Yards ungefähr.
Und ja, es ist eigentlich alles gut gelaufen, bis auf so ein paar kleine Stolperer. Also wir haben gegen Arizona verloren. Da haben wir unter aller Sau gespielt. Dann haben wir von den 49ers richtig auf den Sack bekommen. Ich war damals auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung Mexiko mit 3000 Dallas-Fans und glaube 12 Niners. Das war richtig witzig. Am Ende waren wir zu 13 an Deck, also ich und die 12 Niners-Jungs. Ja, und dann haben wir knapp gegen die Eagles verloren, haben aber uns jetzt revanchiert. Und jetzt kam eben das von dir angesprochene Spiel gegen die Bills, wo wir wirklich outplayed worden sind. Wir sind outcoached worden. Also Deck, glaube ich, mit doch, es war ein Run. Also auch Deck, kein Quarter, kein Touchdown. Knapp über 100 Yards nur geworfen. Ich habe es auch nicht verstanden, warum die ganze Offense dann im letzten Viertel noch auf dem Feld war. Weil bei 31-3 hast du ja eigentlich nichts mehr auf dem Feld zu suchen, meiner Meinung nach. Da geht es dann eher darum, einfach healthy zu bleiben für die Postseason. Ja, insgesamt läuft es gut. Wir haben jetzt, weil die Eagles ja doch auf einmal komplett ineinander fallen, doch noch Chancen, die Division zu gewinnen, was aus meiner Sicht ganz wichtig wäre, weil wir auswärts einfach nicht gleich sind wie zu Hause. Ja, und jetzt kommt ihr am Sonntag und dann werden wir sehen, wer ja da doch ein bisschen mehr einen Shot Richtung Postseason hat, würde ich sagen. Wir sind beide ähnlich von dem, wie wir gegen gute Teams gesehen werden und jetzt gilt es einfach, mit dem Druck gut umzugehen und ja, die beste Ausgangsmöglichkeit zu finden.
Ja, wir kommen nicht nur am Sonntag, wir kommen schon heute. Angefangen in Form von Danny. Danny, du hast doch bestimmt Fragen an Philipp. Raus damit.
Ja, eine Sache hat er gerade schon ein bisschen schon angeteasert. Und zwar die Auswärtsschwäche, in Anführungsstrichen, möchte ich es jetzt statistisch gesehen mal nennen. Von 7 Spielen, die ihr auswärts gespielt habt, habt ihr 4 verloren. Da sind eure Niederlagen. Wie stehst du dazu, dass ihr halt auswärts bei uns ran müsst?
Ja, also gut, im Endeffekt, du kannst ja nicht aussuchen, wo du spielst, ne? Und ich habe gegen die Bills von Anfang an gesagt, dass wir da verlieren. Deswegen war das jetzt auch kein Problem für mich. Aber bei den Dolphins sehe ich gute Chancen, dass wir da gewinnen, weil ich glaube, das Matchup-mäßig einfach ja nicht ganz so, ja, oder es kommt uns einfach entgegen, sagen wir es mal so. Dann spielen wir zwar auswärts, aber bei euch ist schön warm. Das mögen wir auch und den Turf mögen wir auch, den ihr habt. Von dem her sehe ich da ganz gute Möglichkeiten, dass wir gewinnen. Wobei das halt auch unglaublich viele ja, Stories für mich hat, das Spiel. Also allein jetzt schon Vic Fangio gegen Dan Quinn wieder. Der hat uns zu Broncos-Zeiten mal richtig wehgetan. Ist für mich spannend. Dann haben wir Ramsey gegen Darren Bland. Was eine Story ist, wir haben die 2 Top-Receiver in der NFL, du hast Tua gegen Dak, also und. Ich habe da richtig Bock drauf, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, Bock haben wir alle auf das Spiel. Jetzt natürlich, du hast gesagt, ja, das Wetter kommt euch gelegen. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage Trikotfarbe, ob wir wieder was Helleres anziehen oder nicht. Dann habt ihr ja vielleicht ein bisschen diesen Nachteil bei uns an der Sideline, aber ja, sind auf jeden Fall viele Storylines und viele Faktoren, die da eine Rolle spielen können, auf jeden Fall. Andere Frage, die ich habe, bei uns sieht es ja O-Line-technisch gerade eher düster aus, die gesamte Saison. Wir kämpfen ja von einer Verletzung zur nächsten gefühlt. Bei euch, ich habe mal ganz kurz in Roster geguckt, sind ja auch einige Spieler dabei, die jetzt vielleicht Rookies sind, beziehungsweise ein paar Jahre erst in der NFL. Wie zufrieden seid ihr bei euch mit der O-Line? Und ist so ein bisschen so, gibt es gerade auch vielleicht bei den Rookies Leute, die schon so ein bisschen hervorgestochen sind, weil ich so ein bisschen schiele mit Pick-a-Player vielleicht.
Ja, also O-Line ist bei uns so eine Sache dieses Jahr. Also wir haben ja früher, waren wir für gute O-Lines bekannt. Jetzt dieses Jahr, Tyler Biadasch spielt gut. Die zwei Smith, Tyron Smith und Tyler Smith, also der Left Tackle und der Left Guard, spielen beide überragend. Tyron Smith ist seltsam gesund unterwegs dieses Jahr. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist die rechte Seite der Line. Terrence Steele hat einen großen Vertrag gekriegt und seitdem ist der irgendwie nicht mehr so auf der Höhe. Und Zach Martin musste im letzten Spiel raus. Und da hofft man zwar, dass der wieder zurückkommt für das Spiel jetzt gegen euch. Aber wenn der fehlen würde, das wäre halt ein Hammerverlust. Also man hat das gegen die Bills auch gesehen. Der TJ Bass, das ist ein undrafted Free Agent, den wir nach dem Draft geholt haben. Der hat zwar gute Ansätze, aber der ist einfach noch nicht so weit, dass er einen All-Pro wie Zach Martin einfach ersetzen kann. Deswegen, also wäre es schon ganz wichtig, dass die Line hält. Ansonsten, Jonathan Hankins ist bei uns nach wie vor questionable, was für mich auch nicht gut wäre, wenn der weg wäre, weil der und Malik Hooker, die brauchen wir gegen den Run. Hat man jetzt ganz klar gesehen gegen die Bills, dass wenn die nicht dabei sind, dann, also es war ja vogelwild, was James Cook mit uns da gemacht hat. Deswegen schauen wir mal. Bei den Rookies muss ich sagen, so richtig viel ist da ja gar nicht. Also wir haben Luke Schoonmaker, der darf immer mal wieder auf Tight End ran, aber ist jetzt noch nicht so der große Impact-Player. Wir haben Hunter Lipke auf Fullback, wo er jetzt auch noch nicht so viel machen durfte. Mich wundert das immer ein bisschen, weil ich hätte den deutlich mehr ins Running Game eingebunden, weil jetzt Tony Pollard ja auch nicht dafür bekannt ist, dass der wie Sieg einfach durch die Mitte durchrennt oder halt dieses Workhorse ist. Und ansonsten, lass mich gucken, haben wir eigentlich keine wirklichen Rookies, die gerade so richtig auffallen. Mazi Smith, unser First-Round-Pick, spielt solide, fällt aber jetzt nicht wirklich auf dem Statsheet auf. Und gut, über wen wir reden muss, ist Brandon Aubrey, unser Kicker. Der hat bis jetzt alle Field Goals verwandelt. Genau, deswegen.
Ja, danke auf jeden Fall für die Einschätzung. Du hast mir dann meine eine Frage gerade so ein bisschen vorweggenommen, den Injury Report. Aber ich meine, dass wir nehmen auch am Mittwoch auf. Von daher ist ja da auch noch nicht hundertprozentig klar, ob die Personen spielen oder nicht. Aber du hast es halt angesprochen, dass es schon wichtig sein könnte für den Run-Stop, dass die Spieler bei euch zurückkommen. Andere Frage, du hast ihn auch gerade angesprochen, der Abgang von Sieg. Wie froh oder traurig ist man da als Dallas-Fan jetzt gewesen am Ende?
Also ich glaube, das Ding wäre gewesen, also der Vertrag war einfach zu teuer. Sieg ist nach wie vor extrem beliebt in Dallas. Also ich war dieses Jahr drüben, als wir gegen die Patriots gespielt haben. Ich habe sogar seine Mutter kennengelernt und bin seitdem regelmäßig in Kontakt. Und der hat einen richtig warmen Empfang bei uns bekommen. Und ich glaube, jeder hätte ihn nach wie vor gerne da. Und es ging einfach wegen der Kohle nicht. Gut, jetzt ist er nicht mehr da. NFL ist ein Business. Ich glaube, wir vermissen ihn noch ein bisschen, weil einfach so diese Goal-Line-Offense, wo Sieg einfach dann ab und zu mal durchgerannt ist, das geht jetzt halt nicht. Pollard ist da einfach zu leicht, zu anders vom Spielstil. Lipke wird komischerweise nicht eingesetzt und Dowdle kriegt einfach seine PS nicht auf den Boden. Deswegen, glaube da in diesen Goal-Line-Situations, da vermissen wir ihn extrem.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Antworten. Das wäre es fragentechnisch von meiner Seite aus dann erstmal gewesen.
Dann würde ich mal sagen, darf Thilo loslegen.
Ja, Philipp, du hast schon super viel vorweggenommen. Also Zach Martin hast du ja gesagt, das wissen wir noch nicht. Von daher würde ich gerne mal noch mal ein bisschen zurückdrehen, wenn wir an die Offseason denken. Da war es ja so bei vielen, oh Gott, und ich habe das von außen vielleicht auch so ein bisschen gedacht. Mike McCarthy, der alte weiße Mann, übernimmt das Play Calling. Er hat zweimal gesagt, er hat sich mit Analytics beschäftigt. Ich glaube, euer Analytics Department wurde auch ausgebaut, aber das hat man so richtig irgendwie nicht für wahrgenommen. Und jetzt hat die Offensive ohne den in Anführungsstrichen jungen, dynamischen Kellen Moore doch eine Transformation vorgenommen. Könntest du uns vielleicht mal so in zwei, drei Sätzen sagen, was da passiert ist? Denn das Spielermaterial ist ja bis auf Sieg eigentlich das gleiche geblieben.
Also, um es vorwegzunehmen, ich bin Gott froh, dass Kellen Moore weg ist. Ich habe das nie verstanden, warum der in NFL-Kreisen und auch bei Fans so hoch angesehen ist. Weil er hat zwar teilweise innovative Gameplans gehabt, aber er ist bis heute nicht in der Lage, irgendwie zu adjusten. Und das hat man oft gemerkt. Also, da waren Spiele dabei, wo man dann gedacht hat, jetzt wirft er die 10. Curl Route irgendwie und Defenses haben sich darauf eingestellt und dann passiert aber nichts. Und ich glaube, er hat Dak Prescott damals mega limitiert in seinem Spiel. Du hast es angesprochen, man hat McCarthy übernommen, zusammen mit Brian Schottenheimer. Und vor allem hier in Deutschland war dann gleich so das Narrativ, oh Gott, McCarthy, der kann das doch gar nicht. Das ist doch mit Rodgers damals auch ja, nicht so gut geendet. Man darf aber nicht vergessen, bevor das mit Rodgers so im Desaster geendet ist, hat McCarthy die Offense da genauso gecallt und es hat funktioniert. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er das alleine macht, sondern Schotty ist für den Gameplan zuständig, schemt das Ganze und die zwei stimmen sich dann an der Sideline ab, teilweise sogar noch mit Dak Prescott. Dak Prescott hat in der Preseason ein Spiel komplett selber gecallt, wo wirklich auch überragende Calls mit dabei waren. Und ich glaube, das hat so die ganze Offense ein bisschen befreit, dass einfach jetzt das so einfacher geworden ist, auf jeden Fall. Und ja, man sieht das jetzt, ja, wie gerade CeeDee Lamb und Prescott insgesamt abliefern. Ja, das Ganze ist ja so ein bisschen ein West Coast-Konstrukt und ist extrem auf ja, den Step abgestimmt. Also man sieht es dann immer so, je nachdem wie Prescott nach hinten droppt, weiß man ganz genau, wann der Ball rauskommt. Und dadurch tut er sich, glaube ich, leichter, weil er weniger denkt. Und die Receiver haben es einfach auch ein bisschen leichter.
Also tatsächlich so das, was ich so ein bisschen quer gelesen habe, ein neuer Analytics-Wind würdest du nicht bestätigen oder ist das spielt das da irgendwie mit rein?
Ich
Das
glaube,
hatte man ja.
es spielt schon mit rein.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass es davor nicht so war, dass die keine Analytics benutzt haben. Also das Einzige, was bei McCarthy halt ein bisschen lächerlich war, wo der damals gesagt hat, er hat irgendwie jedes Play der Saison in seiner Scheune angeguckt und das macht er nicht. Also es war einfach nur Gelaber, aber ich glaube, wir sind heute in der NFL angekommen, wo es ohne Analytics gar nicht geht. Und also die Cowboys, da ist ja wirklich Geld ohne Ende da, da wird nichts im Zufall überlassen. Das wird so schon genutzt. Die haben einen hervorragenden Staff. Aber ich sehe es so, dass Schotty und McCarthy einen deutlich besseren Job machen, als man ihnen gemeinhin zugetraut hat.
Ja, ich glaube, dieser Aufhänger war dann auch nur vor der Saison. Das hat man vielleicht mal wieder aus dem Sanghahn gerissen, weil ich glaube, McCarthy hat dann mal im Interview gesagt, er will den Ball effektiver laufen oder so. Und dann gingen natürlich bei vielen die Alarmglocken an und haben gesagt, das passt nicht zusammen. Aber wie gesagt, von weitem kriegt man auch nicht so viel mit. Deswegen meine Nachfrage, wie sich so das entwickelt hat. Aber das hast du ja schon mal sehr gut vereinfacht dargestellt. Wenn ich auf die andere Seite des Balles schaue, dann habe ich Dallas immer im Kopf für einen guten Pass Rush. Natürlich mit Trevon Diggs, die Turnover aus dem letzten Jahr und dieses Jahr könnt ihr da nahtlos anknüpfen. Du hattest eben gesagt, deswegen bin ich ein bisschen hellhörig geworden, dass eure Run-Defense eigentlich sehr gut war, bis auf die Ausfälle von Hankins und Hooker. War das jetzt gegen die Bills eine Ausnahme oder wie würdest du gerade eure Run-Defense über das Jahr hinweg sehen?
Also ich glaube, die Run-Defense ist besser, als sie auf den ersten Blick scheint. Weil man hat bei Dallas ja immer das Ding, wir spielen ziemlich viel Man-to-Man. Wir sind darauf ausgelegt, dass wir Big Plays über den Pass wegnehmen, dass wir extremen Pressure auf den Quarterback aussetzen, gerade mit Tank Lawrence, mit Durant, mit Osa Odigizuwa und natürlich auch mit Micah Parsons. Aber wir konnten den Run teilweise schon auch echt gut stoppen. Jetzt hast du aber bei allen unseren Niederlagen das Problem gehabt, dass wir über den Run gekillt sind. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem, weil wir haben nicht so die klassischen Linebacker, die das Ganze dann stopfen können. Das sind ja bei uns eher immer diese, ich nenne es jetzt mal Hybrid-Safeties, die dann auf einmal umswitchen sollen. Und das hat James Cook bzw. Joe Brady einfach extrem gut ausgenutzt. Mit diesen, weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Nickel-Packages, die wir dann einfach so nicht besetzen. Wir machen das Nickel-Package, werden dann aber Bullyball überpowert und so sind alle unsere vier Niederlagen zustande gekommen. Also egal, ob das jetzt Arizona oder auch die Niners oder jetzt gegen die Bills war, es war dann immer so, dass wir einfach im Nickel-Package nicht überzeugen konnten und wir auch die Edges dann einfach nicht besetzt kriegen. Und ich glaube, das könnte am Sonntag einfach auch ein Faktor werden.
Ja, das hoffen wir mal aus unserer Sicht. Denn ich glaube, da, bevor wir dann zu den Keys to Win kommen, sehe ich tatsächlich unsere große Chance in dem Spiel. Eine kleine Frage hätte ich noch. Ihr habt unseren First-Round-Pick, Michos Lieblings-Cornerback, noch im Kader, Noah Igbinoghene, glaube ich. Calvin Joseph haben wir nicht mehr. Der kam ja von euch im Trade. Wie macht denn sich Igbinoghene bei euch? Oder ist der auch nur Special-Teamer mit seinem einen Touchdown, den wir gesehen haben? Und das war's.
Ja, also eigentlich ist er kein Faktor.
Okay.
Muss man ganz ehrlich so sagen. Ich habe es damals nicht ganz verstanden. Klar, Bosman Joseph war so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass der einfach, ja, jugendlichem Leichtsinn noch ein bisschen zu kämpfen hatte, sein Leben nicht im Griff hat. Dann hat man gesagt, dann nimmt man ihn weg. Und ich hatte so das Gefühl, man hat Igbinoghene einfach dann genommen, um Calvin Joseph wegzukriegen. Aber er ist überhaupt kein Faktor aktuell.
Okay, dann wäre ich durch. Dankeschön.
Ja, eine Frage hast du mir direkt schon weggenommen. Natürlich hätte ich nach Igbinoghene gefragt. das hätte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Philipp, ihr geltet ja auf jeden Fall mit als Contender um die Spitze der NFC East und damit seid ihr automatisch mit im erweiterten Super Bowl-Kreis. Wie weit muss es gehen, damit du sagst, die Saison war ein Erfolg? Reicht dir einfach nur das Erreichen der Playoffs oder sagst du, ein oder zwei Wins müssen schon sein? Oder ich will mindestens gegen die Eagles oder 49ers im Championship-Game spielen? Oder?
Ja, es finde ich ganz schwierig zu beantworten irgendwie, weil das Team ist auf jeden Fall vom Roster so gut, dass die Playoffs sein müssen. Gut, das haben wir jetzt zum dritten Mal in Folge geschafft. Also im Endeffekt haben wir jetzt so die Mindestvoraussetzungen erfüllt. Playoffs, finde ich, sind aber immer ein ganz anderes Game irgendwie. Und ich meine, seit 26, 27 Jahren müssen wir uns anhören, ihr reißt nichts und der letzte Super Bowl-Win ist ganz lang her. Ich meine, ist bei euch noch ein paar Tage länger, ne? Und im Endeffekt, klar, in Dallas ist das schon so, wenn du nicht den Super Bowl holst, dann ist das eine verlorene Saison. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube, die NFC ist in der Spitze so gut, dass ich dieses Jahr eigentlich den Super Bowl Winner aus der NFC sehe. Und dann ist das halt echt irgendwie ein Game of Inches. Also wenn Dallas den Heimvorteil hat, kann ich mir gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall ins Championship-Spiel kommen können. Da kommt es dann aber auch ein bisschen drauf an, wie laufen die anderen Spiele. Also wenn du dann auf einmal nach San Francisco musst, dann wird's hart. Wenn du aber dann Glück hast und du hast dann auf einmal die Lions zu Besuch, dann kann das auch Richtung Super Bowl gehen. Im Endeffekt, ich glaube, ich bin zufrieden, wenn wir in die Divisionals kommen und alles danach ist einfach dann Draufgabe.
Okay, das ist wenigstens mal eine ganz klare Aussage.
Genau, aber ich will nicht wieder so einen Quatsch sehen wie die letzten 2 Jahre, wo dann auf einmal Zeke Elliott Center spielen darf oder so. Also ich hoffe, wenn wir rausfliegen, dann wirklich irgendwie mit Anstand und durch ein gutes Spiel, wo dann einfach knapp ausgeht, aber hier keine Quatschmoves irgendwie ausgepackt werden.
Aber wo du es gerade erwähnst, wann war denn oder wann ist denn euer letzter Super Bowl gewesen? Das war doch unter Troy Aikman, oder habe ich das total falsch im Kopf?
Das war Troy Aikman damals.
Bin ich gerade im Überlegen, wer sonst noch alles dabei war, aber da kannst du mir sicherlich auf die Sprünge helfen.
Gut, also das war Deion Sanders, Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, die Zeit, 95.
Ah, Emmitt Smith, Michael Irvin, ja, alles klar. Dann frage ich dich direkt mal, weißt du denn, wenn ihr das letzte Mal gegen uns verloren habt?
Hab ich aktuell nicht im Kopf. Ich glaube, wir haben, wann war das, vor 4 Jahren oder so das letzte Mal gespielt? Kann das sein?
Wir haben tatsächlich gegeneinander gespielt und da hat uns Dak Prescott verprügelt, das muss man so deutlich sagen. Aber vor 4 Jahren waren auch die berühmten Brian Flores-Zeiten. Also, tatsächlich ist es so, ich habe es vorher mal nachgeguckt. Also erstmal bei diesem letzten Spiel, bei dieser letzten Niederlage, haben wir tatsächlich auch einige Spieler noch im Kader. Neben Tua Durham-Smythe ist noch im Kader. Und noch ein paar andere. Ich weiß es jetzt nicht alles auswendig. Jerome Baker, der jetzt verletzt ist, war, glaube ich, da noch mit dabei. Xavier Howard war mit dabei. Ja, und mehr, ich glaube, Nick Needham auch, aber sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall, wir spielen ja nur alle 4 Jahre gegeneinander und wir haben die letzten 4 Spiele verloren. Das heißt, im Grunde genommen 5x4, 20 Jahre, 2003 haben wir das letzte Mal gegen euch gewonnen. Ich glaube, die meisten Dolphins-Fans in Deutschland können sich nicht mehr an einen Sieg gegen euch erinnern. Oder haben ihn nicht erlebt.
Ich glaube, 2003 waren auch noch nicht so viele, die Football geguckt haben in Deutschland.
Ich glaube, da sind auch keine Spieler mehr dabei. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du auf deinen Roster guckst, du würdest wahrscheinlich sagen, im Moment ist euer Titelfenster auch noch geöffnet. Wie lange glaubst du, ist euer Titelfenster noch geöffnet? Und was muss in der nächsten Saison passieren, damit es offen bleibt?
Also, finde ich bei den Cowboys extrem schwer zu sagen, weil es kommt da im Endeffekt immer aufs liebe Geld drauf an. Jetzt haben die Cowboys die Vertragsverlängerung mit Dak Prescott noch offen, CeeDee Lamb kriegt noch Geld und Micah Parsons will auch bezahlt werden. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, bleibt unser Fenster offen oder nicht. Hängt aber auch mit den Drafts für mich zusammen. Wenn wir da weiter so abgehen wie die letzten Jahre, sehe ich ganz gute Chancen, dass wir noch vielleicht 2, 3, vielleicht auch 4 Jahre oben mitspielen können. Was aber ganz wichtig ist, wir müssen in Zukunft auf unsere Line im Draft schauen, weil Tyron Smith wird nicht jünger, Zach Martin wird nicht jünger, Terrence Steele war jetzt auch noch nicht so der Sicherheitsfaktor und wir müssen in Linebacker investieren und wenn wir das nicht schaffen, dann Holland gut macht.
Aber Line ist auch ein Stichwort. Ihr habt eure Line mit vielen First-Round-Picks damals aufgebaut gehabt. Lange Zeit hattet ihr die beste O-Line der Liga. Und dann war es für Dak Prescott natürlich, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber einfacher dort reinzukommen. Und du hast vorhin schon darüber gesprochen. Dak Prescott bekommt oft den Vorwurf des Game Managers. Das sehe ich ja gar nicht so negativ, wenn jemand Game Manager ist. Das ist ja auch dementsprechend okay. Ich persönlich bin, sage ich auch ganz deutlich, kein Dak Prescott-Fan. Wie abhängig, also jeder Quarterback ist abhängig von der O-Line, aber wie abhängig ist es insbesondere Dak Prescott? Weil ich habe immer den Eindruck, dass Prescott ist ein Quarterback, der extrem abhängig von der O-Line ist.
Ja, also ich glaube, er ist letztendlich besser, als ihn der Konsens sieht. Du hast gesagt, viele sagen ja einfach nur Game Manager. Jetzt die letzten Jahre war er extrem Injury gebeutelt. Ich bin dann teilweise auch an ihm verzweifelt, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, er hat im Kopf einfach noch die Injury gehabt und hat sich deswegen gar nicht wirklich aufs Spiel oder auch auf den Run mal eingelassen. Also gerade so dieses Scramblen, wie es Mahomes dann teilweise macht, hat Prescott am Anfang seiner Karriere. immer wieder aufblitzen lassen, dass er das kann. Dann kam die Injury und auf einmal war das Element komplett aus seinem Spiel raus. Und erst dieses Jahr sieht man eigentlich wieder einen Prescott, der auf einem Level spielt, wo ich sage, dann sieht man, was er eigentlich kann. Also er ist von der Line schon abhängig, aber es ist nicht so, dass ich sage, er ist so auf einem Cooper Rush Niveau. Also ich durfte Spiele mit Cooper Rush live erleben und das muss ich nicht nochmal haben. Da gehört Dak Prescott schon zu den deutlich besseren. Also ich sehe ihn als Top 10 Quarterback definitiv an in der Liga. Ich glaube, die neue Offense tut ihm da auch gut. Er muss es aber für mich jetzt auch nächstes Jahr noch bestätigen. Also ich sehe ihn zum Beispiel besser als Jalen Hurts. Letztes Jahr wurde Jalen Hurts in den Himmel gelobt. Ich habe immer gesagt, da gibt es aber Limitierungen. Der hat einfach von der besten O-Line im Football profitiert. Jetzt dieses Jahr sieht man ganz klar bei Hurts durch die OC-Probleme oder den Gameplan allgemein, der da einfach nicht gescheit umgesetzt wird, auch durch seine eigenen Probleme, haben wir wieder den Hurts von vor 3 Jahren. Und da sehe ich Prescott schon besser, aber er muss nächstes Jahr das auf jeden Fall nochmal beweisen, dass er wirklich da auf dem Level dauerhaft spielen kann und nicht eben nur dieser normale Game Manager ist, sondern einfach für mich Game Manager plus mit Sternchen sein kann.
Ja, dann habe ich tatsächlich direkt zu dem Thema 2 Fragen. Frage Nummer 1. Dak Prescott in seiner Prime, also beziehungsweise in seinem besten, mit seinen besten Fähigkeiten, oder Tony Romo? Wen würdest du von beiden wählen, wenn du nur einen von beiden haben könntest?
Boah, scheiße. Also ich habe ein Tony Romo-Jersey im Schrank hängen. Ich glaube aber, ich würde in dem Fall wirklich mit Dak Prescott gehen.
Oh, okay. Jetzt nehmen wir mal was anderes an. Stell dir mal vor, man würde euch jetzt, oder wie zufrieden wärst du damit, wir haben ja vorhin über Tour diskutiert, wenn wir einen Tausch machen, Tour Dak Prescott, und ihr gebt noch einen Viertrunden-Pick oben drauf. Und bitte begründe es.
Also würde ich, wenn ich jetzt unser Schatten-GM wäre, nicht machen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich Tua minimal schlechter sehe als Dak Prescott. Klar, man könnte jetzt sagen, er ist ein bisschen jünger. Deswegen wahrscheinlich auch der Third-Round-Pick. Aber in dem Fall würde ich einfach mit Prescott gehen, einfach nur, weil ich weiß, was ich von ihm habe. Und bei Tua, weiß ich, da bin ich zu weit weg, um das wirklich zu beurteilen. Aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, würde ich da sagen.
Aber das hieß ja, du siehst ihn auch als Top-10-Quarterback.
Er ist für mich auf jeden Fall ein Top-10-Quarterback.
Aus Tua, okay. Wow, ist ja, also,
um das mal so zu sagen, ich finde, Tua und Prescott, die nehmen sich nicht viel. Es ist allgemein, das ist mein Take immer bei Quarterbacks, jeder Quarterback ist immer nur so gut wie seine Umstände. Klar, du hast so ein paar Generational Talents, die dann wirklich über allem rausstehen. Aber wenn du jetzt einfach mal nur anguckst, was so die letzten, sagen wir 10 Jahre in die Liga gekommen ist, in First und Second Round, und wie viele davon dann wirklich noch bei dem Team sind, das sie gedraftet hat, das sind gar nicht so viele. Und es ist ja auch immer wieder interessant, du hast 32 Starting Quarterbacks, aber du hast ganz wenige, wo du dann wirklich sagst, wo, ich habe jetzt hier meinen Starter für die nächsten 5 bis 10 Jahre gefunden. Deswegen, also ich glaube, Miami kann froh sein, dass sie Tua haben. Dallas kann froh sein, dass da ein Prescott ist. Insgesamt, wenn jetzt ein Burrows, ein Herbert, ein Mahomes, ein Hurts, wen auch immer hernimmst, auch Lawrence nehme ich in die Top 10 rein, und Josh Allen, die sind alle gut, die haben alle ihre Limitierungen oder ihre Wehwehchen, wie man es auch immer nennen will, ihre Stärken, ihre Schwächen, aber im Endeffekt ist das doch immer nur eine Nuance. Nimm einen Josh Allen und setz den irgendwo zu Jacksonville, dann spielt er auch anders.
Wenn du dir jetzt Miami anguckst, und es geht mir gar nicht darum, welche Spiele hättest du gern bei dir oder sowas, das machen wir gleich noch, aber vor welchem Spiel, ja, Angst ist immer schlecht, aber vor welchem Spieler hast du Respekt? Oder wo sagst du, das ist der Spieler, auf den man definitiv offensiv, und auch das ist der Spieler, auf den man definitiv defensiv besonders aufpassen muss und der euch besonders wehtun wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass es jetzt, wenn wir nur unser Spiel am Sonntag nehmen, hauptsächlich eure Running Backs sind, auf die wir da aufpassen müssen. Weil Tyreek Hill ist ein geiler Spieler, keine Frage. Aber ich glaube, dass Gilmore und Bland gerade mit unserem Defense-Scheme das ganz gut hinkriegen können. Auch unterstützt durch den Pressure auf Tour, den wir mit Sicherheit erzeugen werden, dass wir euch das Running, das Passing-Game ein bisschen wegnehmen können, aber Mike McDaniel ist irgendwie doch ein kleines Genie und ich glaube, da wird er sicher Wege finden, wie auch dann Miami ein bisschen Bullyball gegen uns spielen kann und Mostert mit seinen 19 Touchdowns jetzt und auch A-Chain. Also ich habe den letztes Jahr live gesehen, Maschine. Das könnte schon schwer werden.
Okay, jetzt haben wir dich mit Fragen natürlich komplett gelöchert, aber du darfst dich gerne revanchieren. Gibt es irgendwas über die Miami Dolphins, was du gerne wissen möchtest, was wir dir erklären können? Immer raus damit.
Ach, im Prinzip bin ich doch eigentlich ganz entspannt und lasse es eigentlich komplett auf mich zukommen. Ich glaube, was mich eher so ein bisschen interessieren würde, ist mal so komplett abseits vom vom ganzen Spielgeschehen an sich. Also in Dallas zum Beispiel ist es so, da kannst du ins Stadion, du kannst dir das Trainingsgelände angucken. Das ist in Miami gar nicht möglich. Wisst ihr, warum das so ist? Weil ich finde es mega schade, weil ist ja eigentlich ein Touri-Hotspot. Meine, klar, ihr habt vom EV da jetzt eine schöne Tour gekriegt, aber ich habe von anderen Stellen schon gehört, dass die sowas gerne gehabt hätten und es einfach nicht möglich ist. Es ist irgendwie, ja.
Ich selbst war ja noch nicht da. Danny, bei dir weiß ich es nicht. Tilo, du warst aber da, oder? Möchtest du darauf antworten?
Ich war da, aber ich kann es dir nicht beantworten. Also warum das, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas mal Offizielles von kam. Also klar, ans Stadion kommst du ran. Das ist aber natürlich auch, wenn da jetzt kein Spiel ist, der Formel 1 Grand Prix ist da ja relativ präsent. Ist jetzt kein Highlight da. Ansonsten, ich bin der Meinung, das neue Trainingszentrum, da kommt man nicht rein. Die Außenplätze weiß ich gar nicht, aber das kann ich dir leider wirklich nicht beantworten.
Warst du denn drin? Im Stadion?
Ja, das schon. Nur okay. Halt, aber das war ja nun auch Spieltag. Ne? Klar. Ach
so. Aber außerhalb warst du auch nicht drin?
Ich war drin unter der Woche im Fanshop nochmal. Der war offen, aber sonst... Training oder so? Nee, das nicht. Nee.
Okay.
Nee, das kann ich leider nicht beantworten.
Ich weiß es auch nicht. Danny, weißt du irgendwas darüber?
Nee, ich bin da komplett raus. Also ich war ja noch nicht in Miami und habe mich tatsächlich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, an die Trainingsplätze an sich kommst du ja manchmal ran bei manchen Trainings, wenn das dann irgendwie so halb
ja, genau.
ist. Aber ich glaube, sonst, schwierig. Aber warum das so ist, das kann ich auch nicht sagen.
Ich glaube, da müssen wir mal unseren Außenminister Tobi mal drauf ansetzen, weil der soll das mal versuchen herauszufinden.
Ja, ich hatte mich extrem gewundert. Ich habe das Reisetagebuch von Tobi gelesen und dann war das so, die ersten paar Sätze, habe ich gedacht, das ist so seltsam, dass das so, der hat das so besonders hingestellt. Und in Dallas kennen wir das halt nicht, ne? Weil wenn ich ins Stadion will, dann gehe ich da hin und kann da einen ganzen Tag durchs Stadion laufen und kann irgendwie ein Jerry Jones Büro im Star vorbeigehen und kann mir da das Trainingsfield und alles angucken. Bist ja auch im Prinzip in der gleichen Cafeteria wie die Spieler. Von dem her kannten wir das als Dallas-Fan jetzt nicht, dass es alles so ein bisschen abgeschottet ist. Aber schade, dass da so Potenzial dann verloren geht für die Fans.
Aber frag ruhig weiter, wir beantworten dir alles, was wir können. Du sollst ja nicht dumm sterben.
Wie seht ihr denn jetzt mit Sonntag allgemein? Weil ich habe jetzt ja ganz viel über so die Matchups geredet, was ich so von Dallas Seite sehe. Wie seht ihr jetzt die Cowboys? Also sagen wir gerade mal so das Duell Vic Fangio gegen Dan Quinn. Wo kommt der her?
Wer von euch möchte antworten? Danny.
Wer möchte antworten? Danny.
Ja, ich hab gerade entschieden, dass, also ich hab beschlossen, dass du dich freiwillig meldest.
Ja, alles klar. es ist eine extrem interessante Frage. Ich glaube, dass halt auf beiden Seiten defensiv da entweder sehr, sehr, also sehr, sehr starkes Spiel von beiden kommen kann. Ich bin ehrlicherweise oder hoffe, dass tatsächlich die Defense an diese Leistung anknüpfen kann, die wir gegen die Jets gezeigt haben. Muss halt sagen, dass man, glaube ich, so langsam merkt, dass das Vic Fangio-System halt greift. Das hat man halt am Anfang, hat man da, glaube ich, die Anlaufschwierigkeiten schon gemerkt. Man hat auch den Unterschied, finde ich, stark gemerkt, als dann Ramsey noch dazu kam. Und man muss sagen, dass es so langsam alles in allem irgendwie schon deutlich besser ineinander greift, auch trotz gewisser Ausfälle. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Also ich kann es auch null irgendwie einschätzen, in welche Richtung das da vielleicht irgendwie eine Tendenz gibt oder nicht.
Wird Ramsey gegen CD Lamb gestellt oder spielt ihr so?
Ich glaube tatsächlich, wir spielen vermehrt eher Zone als jetzt Man-Coverage. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches erzähle, ansonsten berichtigt mich gerne.
Nee, du hast vollkommen recht, Danny.
Genau, von daher, ja, wird er bestimmt gegen CD auch spielen, aber nicht immer. Und dann natürlich auch die Frage, wenn jetzt Howard wieder fit werden sollte, haben wir natürlich auch Howard auf der anderen Seite noch mitstehen. Ne? Das muss man auch mitbedenken.
Ich meine, das ist für mich echt so ein bisschen eins der Duelle, wo ich mich richtig drauf freue. Also wie beide Cornerback-Gruppen dann praktisch performen werden, weil die sind halt schon, gehören zu den Besseren, sagen wir es mal so.
Also ich gebe zu, dass mich besonders interessiert, wie Tua sich gegen euren Pass-Rush schlägt. Das ist tatsächlich für mich so eine Geschichte. Da bin ich nicht nur aus Match-Sicht drauf gespannt, sondern natürlich generell, weil ich Tua ja kritisch sehe. Und sein ganzes Gabe. Und vielleicht kann mich Tua da wirklich eines Besseren gegen belehren. Wir werden sehen.
Ja, ich glaube, das wird aber auch dann sehr spannend, was Quinn mit Parsons vorhat. Der hat jetzt gegen die Bills doch immer mal wieder als Offball-Linebacker spielen dürfen. Das wurde er ursprünglich eigentlich mal gedraftet. Aber das ist er eigentlich nicht. Ich glaube, wenn wir den als Rusher aufstellen, und da kann er ja wirklich überall auf dem an der Line platziert werden, dann könnte ordentlich Druck auf Tua kommen. Wenn du Maika wegnimmst, ist der Druck nicht ganz so da. Also das hat man gegen die Bills auch gesehen. Deswegen wird das auch irgendwo ein Matchup, wo richtig spannend werden wird. Wie seht ihr denn Cedric Wilson? Der war früher bei uns. Ich fand den eigentlich immer ganz cool, so als Wide Receiver 3, kleine Gadget-Waffe. Jetzt bei euch ist mir der, muss ich ehrlich sagen, die letzten zwei Jahre gar nicht so aufgefallen.
Thilo.
Ja, das ist völlig richtiger Eindruck. Ich war auch von der Verpflichtung tatsächlich positiv überrascht, dachte mir, Mensch, mit Waddle, Wilson und Hill, das ist ja irgendwie wenn vom 3 Receiver-Sets, wenn wir da spielen, das ist aber irgendwie Top 2 in der Liga. Wilson hat sich nicht durchsetzen können. Warum? Ich weiß es nicht. Er hatte seine Chancen weniger, als ich vielleicht gedacht hätte, aber Wilson ist in der Offensive kein Faktor. Da muss man ganz klar sagen, da haben ihn Braxton Berrios und River Crawcraft oder im letzten Jahr, jetzt ist mir der Name entfallen. Na, wer ist zu den Bills gegangen? Fällt gleich wieder ein. Der ist leider nicht mehr die Waffe 3 geworden. Von daher, der ist eigentlich ein Non-Faktor.
Okay. Jetzt hast du was gesagt, verdammt nochmal. Jetzt liegt mir der Name auf der Zunge und ich komme auch nicht drauf.
Und allgemein, also wir wissen ja, Dolphins und Passing Game ist einfach explosive mit Hill und Waddle. Wenn wir die zwei wegnehmen, Durham Smith ist jetzt nicht so der Hammer-Tight End, würde ich sagen. Habt ihr das Gefühl, man kann den mit reinnehmen in den Gameplan oder ist das einfach nur so ab und zu mal? Weil wir haben Jake Ferguson, der ist einer der Besseren. Ich habe vorhin noch irgendwie eine Geschichte gelesen, dass Dallas den Tight End mit am besten benutzt und die Dolphins aber da mit am meisten Probleme haben gegen Tight Ends. Dann könnte das auch irgendwie offensiv ein interessantes Matchup werden, aber ich habe Smith irgendwie so gar nicht auf der Uhr.
Wenn du jetzt, also Darren Smith ist ist so der klassische Spieler, den man als Nicht-Dolphins-Fan irgendwie nicht kennen würde. Diese Spieler gibt's auf allen Rosters. Der ist so die Allzweckwaffe im Blocking und auch ein bisschen im Passing. Du hast es schon ganz gut beschrieben. Ich glaube, wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr nehmt Waddle uns weg und Hill ist ja noch auf dem Injury Report. Der hat, glaube ich, heute oder morgen seinen MRI erst. Da ist noch gar nicht sicher, wie weit das überhaupt mit dem Spiel aussieht. Dann kommt unser Passing Game mehr so über, zum Beispiel über die Running Backs, über Devin Achane. Der kriegt eine größere Rolle, Mostert hin und wieder. Aber ich glaube, da hast du schon einen guten Punkt gesagt. Das Passspiel über die Tight Ends ist nicht unsere Option Nummer 3. Das sind dann tatsächlich eher Screens etc. über A-Chain, über kürzere Routen, diese wirklichen tiefen Bomben, wenn die weg sind mit Hill und Waddle, dann ist da, sind da viele Roleplayer mit Claypool, mit Berrios, aber dann ist es tatsächlich eher das Running Game. Sollte das aber der Fall sein, dass Waddle und Hill raus sind, warum auch immer, dann wird's natürlich für jede Offense brutal. Also das, ich glaube, das kann niemand ersetzen. Ich würde deswegen auch sagen, tatsächlich das, was Micho auch sagte, der Pass Rush gegen uns, wenn wir unsere O-Line angucken, ich glaube, heute ist früh, es ist Mittwoch, heute hat keiner trainiert, nicht einer. Das könnte ganz, ganz bitter werden von der eh schon gerupften O-Line. Ich bin gespannt, was McDaniel aus dem Bild, eurem Bildspiel für Schlüsse rauszieht, ob wir wieder einen Gameplan kriegen, der den Fokus deutlich aufs Run-Game sieht, beziehungsweise legt, um eben in eure Schwächen anzugehen, plus und unsere Schwächen ein bisschen rumzuspielen, denn Hill wird nicht fit sein, unsere O-Line ist angeschlagen. Das ist für mich auf der offensiven Seite des Balls für uns das Key-Matchup. Micho sagte, er ist gespannt, wie Tour gegen euch aussieht wird. Ich glaube, auf Tour wird es in dem Spiel hoffentlich nicht drauf ankommen. Wenn er das Spiel gewinnen muss, dann sind wir, glaube ich, deutlich in der Hinterhand. Durch die Luft werden wir es nicht gewinnen.
Kommt ihr allgemein gut mit Man-to-Man klar oder seid ihr lieber gegen Gegner da, die mehr auf Zone-Coverage gehen?
Also da würde ich ganz klar sagen, gegen Man sieht es deutlich besser aus, weil unsere Receiver im Normalfall einfach nicht Man zu covern sind. Das funktioniert nicht. Mit den vielen Motions, mit denen wir arbeiten, zerstörst du eine Man-Coverage relativ schnell. Sie gibt Tua klare Reads, was ihn dann auch beim zweiten Read wieder schneller macht. Also von daher Man-Coverage liegt uns deutlich mehr.
Das ist für uns nicht gut. Wir spielen fast ausschließlich Man.
Aber da sind wir jetzt eigentlich eine ganze Weile schon bei. Thilo, wie sieht denn dein Gameplan aus? Was sind die Keys to Win für uns Dolphins?
Ja, ich habe mir jetzt schon 2-3 Mal ein bisschen die Zunge verbrannt, wenn wir zu früh über den Injury Report durchgegangen sind. Also im Moment sieht's ja wieder ein bisschen mau aus, deswegen ist das so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also wenn wir auf der defensiven Seite anfangen, CeeDee Lamb plus Brandon Cooks plus Tony Pollard im Passspiel hat seine Rolle. Da hoffe ich, dass Elliott und Holland oder einer zurückkommt. Bei Elliott sieht's wohl, der ist immer noch im Concussion-Protokoll, würde ich sagen, das sieht eher schlecht aus. War heute, glaube ich, noch mit dem roten Trikot unterwegs. Holland hoffe ich, dass er wieder da ist, gerade wenn Howard ausfällt, dass wir einfach da das Passing-Game, soweit es geht, limitieren und dann mit einem guten Pass-Rush auf Prescott Druck machen. Die Defensive anknüpft an das Jet-Spiel und wir da nicht in einen Shootout laufen. Das ist die Aufgabe der Defensive und dafür brauchen wir aber für mich definitiv Unterstützung von den Verletzten. Da hoffe ich einfach, dass welche wiederkommen. Einen offenen Shootout werden wir nicht gewinnen, glaube ich nicht. Von daher die Cowboys unter 25 Punkte irgendwie halten und dann auf der anderen Seite den Druck von Tua nehmen. Die O-Line wird nicht halten gegen Micah Parsons die ganze Zeit. Das wird nicht klappen. Deswegen McDaniel einen Plan machen, der das Run-Game fokussiert, neue Elemente einbringt und dann hoffen, dass wir mit Waddle, / Waddle und Hill 1-2 Big Plays drin haben werden, die uns dann zu einem knappen Sieg über die Zeit retten werden. wenn das offensiv klappt, bin ich da relativ optimistisch, dass wir da so ein bisschen den Bills Way kopieren können. Auch wenn man natürlich sagt, wahrscheinlich zweimal wird das nicht funktionieren, denn auch Dan Quinn ist ein super Defense-Koordinator, der wird daraus gelernt haben. Aber reines Pocket-Passer-Game von Tua in dem Spiel, das wird nichts werden. Von daher würde ich sagen, Run-Game, offensiv und in der Defensive Verletzungen wiederbekommen und dann die Cowboys deutlich unter 30 Punkte halten.
So, Danny, hast du auch einen Key-to-Wins? Ich gehe davon aus.
Ja, ich glaube, die sollten wir haben, weil wir wollen das Spiel natürlich im Idealfall einfach gewinnen und müssen es auch im Idealfall eigentlich. Aber die Verletztenliste, da, ich glaube, ja, das ist halt, wie gesagt, da sind Spieler drauf, da muss man hoffen, dass sie zurückkommen. Also Javon Holland, ich weiß halt echt nicht, wie es da aussieht. Das hieß immer Week to Week und wir wissen über die gesamte Saison hinaus oder hinweg, dass das bisher immer sehr konservativ gehalten wurde. Das heißt, wenn da wird sehr drauf geachtet, lieber eine Woche länger zu warten als eine Woche zu wenig. Da hoffe ich, dass wir langsam diesen Status erreicht haben, dass wir ihn vielleicht genau jetzt für diese Spiele geschont haben, dass er eben jetzt langsam wieder fit wird, weil er ist in der Defense definitiv ein Spieler, der dann nochmal ein deutliches Upgrade auf die Unit packen kann, wenn er eben fit ist, wenn er da ist. Dasselbe eben halt mit Xavien Howard, wo man auch einfach sagen muss, wäre schön, wenn er wieder fit wird. Ansonsten in der Offense natürlich, Hill macht ein anderes Spiel auf, gerade auch durch sein Tempo, das muss man halt berücksichtigen. Wenn er eben nicht zurückkommt, haben wir es gegen die Jets gesehen, dass es auch ohne ihn eben funktionieren kann. Und ich glaube, da muss McDaniel sich halt definitiv einen Plan diese Woche eben auch wieder machen, wenn er eben nicht fit sein sollte, wie er spielt, wie können wir die Sachen, die halt gegen die Jets zum Beispiel auch gut funktioniert haben, eben gegen die Cowboys hoffentlich sinnvoll einsetzen. Wir haben es gesehen, das Spiel gegen die Bills bei den Cowboys, Run Game wird definitiv ein Faktor sein. Den müssen wir auch wieder aufs Feld bringen. Das klappt die letzten Wochen deutlich besser. Da gab es auch schon andere Wochen, wo wir damit mehr Probleme hatten, beziehungsweise das vielleicht auch zu schnell manchmal aufgegeben haben. Da muss ich sagen, gefällt es mir die letzten Wochen einfach ein bisschen besser, dass wir da auch einfach dran festhalten, beziehungsweise da auch noch mehr dran arbeiten. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen auch ganz überraschend in der Offensive andere Spieler mal zum Einsatz. Wir haben ja vorhin jetzt drüber gesprochen, meine Smite wird jetzt nicht den mega Unterschied machen als Tight End, aber Barrios, Claypool, Anderson, die können natürlich auch hier und da mal ein gutes Play rausholen. Da ist halt die Frage, wie viel setzt man drauf? Und ein Punkt, der mir die gesamte Saison halt immer schon so ein bisschen auffällt, hoffe ich, dass wir den gegen die Cowboys auch vielleicht ein bisschen in den Griff kriegen oder reduzieren, ist halt das Thema so Penalties an der Line. Da kriegen wir halt gern gut und gerne im Spiel irgendwie ein paar zu viel, meiner Meinung nach, hier und da, da wäre ich dann sehr zufrieden, wenn wir das vielleicht auch noch in den Griff kriegen.
Danke, dass du mit den Penalties das erwähnst, Danny. Das ist tatsächlich in meinen Augen auch sehr, sehr wichtig. Aber Philipp, du als Head Coach, wie würdest du uns schlagen?
Also, ich glaube, es wird am Ende brutal darauf ankommen, dass Dak Prescott Jake Ferguson unseren Tight End mit reinnimmt. Da seid ihr einfach nicht gut. Wir müssen CeeDee Lamb schon früh ins Passing Game integrieren. Dann wird es ab und zu mal wieder ein Big Play über Brandon Cooks brauchen. Und das, was gegen die Bills funktioniert hat, auch wenn wir es nicht gut umgesetzt haben, aber das Running Game über Pollard, der war dieses Mal über die Inside Runs sogar ganz gut, aber über Außen sehe ich ihn noch besser. Da muss einfach direkt am Anfang der erste Drive schon zu Punkten führen. Wenn wir vorne liegen, wird es dann meistens ganz schwer. Und defensive-mäßig haben wir es jetzt schon ein paar Mal drüber gehabt. Druck, Druck, Druck. Tua darf keine Zeit zum Atmen haben. Nur so kann das was werden.
Gut, dann will ich auch noch kurz was sagen. Klar, das Run-Game nach dem Ergebnis gegen die Bills ist natürlich ist immer ein Faktor. Ich glaube aber auch, dass umgekehrt ein Faktor drauf ist. Ich sehe nicht, wie die Dallas Cowboys gegen uns laufen sollen, weil da sind wir tatsächlich ziemlich gut. Das heißt, wir machen sie einseitig. Dann haben wir mit Bradley Chubb eine One-Man-Wrecking-Crew. Das heißt, defensiv sollte man das Spiel im Normalfall halbwegs eng gestalten können. Und offensiv, ja, Run-Game ist das eine. Aber da wird es dann auch drauf ankommen, dass man vielleicht die Cowboys dazu bringt, zu blitzen. Denn gegen den Blitz ist Tua richtig gut. Das kann er mittlerweile. Das wäre also so mein Gameplan.
Wir blitzen bei über einem Drittel aller Plays.
Boah, da gibt es deutlich Teams, die deutlich mehr blitzen. Aber gegen den Blitz ist Tua tatsächlich gut. Also das ist eine Methode, die sollte man eigentlich nicht tun. Ich traue euch aber auch zu, dass ihr mit einem Foreman-Rush durchkommt. Das wird tatsächlich spannend sein zu sehen. Aber ganz, ganz tolle Kategorie, die wir haben. Snack a Player. Tilo, ersetzt du jetzt Rico und nimmst CeeDee Lamb?
Das wäre langweilig, oder? Aber könnte ich natürlich machen. Ich könnte es genauso langweilig machen und würde Micah Parsons nehmen. Ich bleibe aber bei meinem kleinen O-Line-Fetisch und nehme Zach Martin, weil das wir brauchen einfach O-Line. Und auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist, wir haben keinen Right Guard, dann hätten wir einen, der uns direkt auf ein Elite-Level hebt. Das wäre für mich eine super Verpflichtung.
Ja. Damit hast du mir meinen Notre Dame-Alumni weggenommen.
Ja.
Okay, Danny.
Ja, also ich glaube, die offensichtlichen Picks, die hat Thilo gerade so ein bisschen angesprochen. Entweder wir machen unser Receiver-Trio noch besser, zu einem richtig guten Trio. Aber ich mache heute auch nicht den Rico. Ich bin tatsächlich auch bei der O-Line hängen geblieben. Liegt einfach daran, weil wir da so viel irgendwie Potenzial haben, was wir reinholen könnten und sollten. Und das haben wir vor der Saison ja auch angesprochen, dass das eigentlich unsere Schwachstelle ist und wir merken es durch die Verletzungen. Ich würde tatsächlich gucken, ein bisschen jüngeres Material zu holen und hoffen, dass es weiter so gut läuft. Philipp hat es angesprochen gehabt, Tyler Smith.
Okay. Mit Zach Martin habt ihr meinen Pick Nummer 1 mitgenommen. Ich schwanke jetzt zwischen zwei Picks, aber wir hatten ja gesagt, wir können die Kategorie auch Captain Obvious nennen und er hilft uns auch. Deswegen nehme ich Micah Parsons. Nummer 2 wäre ein Spieler, den ich damals im Draft, ich glaube 5. Runde oder sowas war, das auch gern genommen hätte und ich bis heute nicht verstanden habe, warum wir nicht zugegriffen haben bei Tyler Biadasz, dem Center. Aber nein, Micah Parsons, ich glaube, der steht uns gut zu Gesicht. So, Philipp. Bei einem reichhaltigen, qualitativ hochwertigen Roster der Miami Dolphins. Verletzungen darfst du meinetwegen ignorieren, kannst auch mit einbeziehen, wie du möchtest. Du musst den Spieler nicht bezahlen. Welchen Spieler wählst du?
Also erstmal ganz viel Liebe für den Tyler Smith-Pick. Also, als wir den gepickt haben, das hat kein Mensch verstanden. Ich glaube, nur Dennis Zygorski auf Twitter, der hatte das schon predicted. Mega Junge, hat sich toll entwickelt. Also ich glaube, wenn ihr den kriegen würdet, das wäre schon cool. Wenn ich mir jetzt euer Roster so angucke, sticht mir eigentlich Jalen Phillips ins Auge. Also dem seine extrem kurzen Hosen würden auch in Dallas, glaube ich, gut reinpassen. Ist mir dann aber letztendlich doch ein bisschen zu verletzungsanfällig. Und weil das auch immer so ein kleiner Draft-Crush von mir war, ich habe ihn live spielen sehen, muss ich dann mit Devon Achane gehen. Ist ein Spielertyp, der uns gerade fehlt und der ist einfach eine Maschine.
Schön zu hören. Ich weiß gar nicht, ob jemand schon mal Devon Achane bei uns gewählt hat, aber finde ich gut. Ja, dann leg ich ausnahmsweise mal vor. Wir tippen ja immer den Spread. Ich lege vor, bevor ich die Wetten mir angucke, beziehungsweise ich google es eben tatsächlich, wie die Wetten gerade stehen, damit ihr da auch dementsprechend Bescheid wisst.
Ich weiß nie, wo Rico nachguckt. Man merkt, ich bin normalerweise nicht derjenige, der vormacht. Aber genau. Das Over-Under liegt bei 51. Und Dallas ist mit 1,5 Punkten im Moment Favorit. Heimvorteil einberechnet. Das heißt, im Grunde genommen sagt man, würden sie mit 4 Punkten, also mit einem Field Goal vorne liegen. Ich gehe viel davon aus, dass sich das unter der Woche noch ändert. Aber Thilo, Over-Under, wie siehst du den Spread?
Wie letzte Woche wieder schwierig. Wir haben bisher, wenn wir gewonnen haben, bis auf das Charterspiel, hatte ich schon mal gesagt, haben wir immer mindestens mit 7 Punkten oder sogar Double Digit gewonnen. Das kann ich jetzt irgendwie nicht so wirklich gegen die Cowboys tippen. Andersrum wird es knapp. Ich habe eben gesagt, wir müssen versuchen, dass die Cowboys deutlich unter 30 Punkte kommen. Also so irgendwie 24, 25. Wenn wir dann gewinnen, knapp. Ich glaube nicht, dass wir Spread, wir gewinnen mit 3 und under 51.
So, Danny, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich den Tipp mit den unter 30 Punkten halten, das ist der ist wichtig, aber der würde auch in die Statistik, sage ich mal, jetzt reinpassen, wenn man sich so die Spiele anguckt, die Cowboys verloren haben, dann waren sie da auch immer unter 30 Punkten. Ich glaube über 51 oder um die 50 als Spread. Glaube ich, das kommt hin, weil es treffen auch zwei sehr starke Offensiven aufeinander. Und es könnte für mich so ein Spiel wie gegen die Chargers werden, also so eine Coin-Toss-Sache, so eine One-Score-Sache. Ich glaube, wir gewinnen ganz, ganz knapp mit 3 vorne.
Und das Over-Under ist, sagst du, über oder unter?
Ist knapp über 50.
Okay. Philipp, dann darfst du.
Ja, also ich sehe es im Endeffekt so, wie das Fox predicted hat, wie du es vorhin auch gesagt hast. Ich habe die Cowboys mit 3 vorne und es werden 51 fallen. Also Cowboys gewinnen 27-24.
Oh, da müsst ihr mir jetzt irgendwann helfen, ob bei Over-Under 51, wenn man 51 tippt, ob das dann auch wirklich haargenau da drin ist. Ja. Ich gehe tatsächlich offensiver zu Werke. Warum? Prinzip Hoffnung. Ich habe gesagt, wir verlieren wahrscheinlich gegen die Ravens. Ich glaube aber, dass wir gegen die Cowboys tatsächlich einen Shot haben und gewinnen. Ich glaube übrigens auch, dass wir gegen die Bills gewinnen werden am letzten Spieltag. Also Stand jetzt zumindest. Der Spread. Wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir deutlich mit deutlichem Vorsprung. Ich sag auch Double Digit. Ich sag tatsächlich, wir gewinnen mit 10. Denn unsere Defense wird gerne unterschätzt. Und ich glaube, dass unsere Offense, unser Run-Game tatsächlich in der Lage ist, den Ball lange zu halten, lange Drives hinzulegen und trotzdem viel zu punkten und unsere Defense für mehrere Stops richtig, richtig gut ist. Dementsprechend bin ich dabei. Aber ich glaube tatsächlich an das Under 51. Eben weil ich glaube, dass die Cowboys nicht viel punkten werden, wir aber 10 mehr und dann reicht das. Puh, wahrscheinlich, und das sei jetzt mal unser Publikum gesagt, wahrscheinlich wird man mich nach dem Spiel für diese Prediction zerrupfen. Generell, Danny und Tino sind ja seit dieser Saison neu hier in unserem Team und haben sich nach der letzten Folge so ein bisschen gewundert, dass es keine Rückmeldung gab. Kommentar von Tobi war, naja, unsere Hörerschaft ist maulfaul. Bitte beweist doch Tobi eines Besseren. Gebt uns alle gerne so ein bisschen Rückmeldung. Was ihr denkt, wo wir vielleicht auch freigedreht haben. Ich meine, wir sind auch nur Fans und nicht wirklich Experten. Wobei ich immer das Gefühl habe, je mehr man sich mit etwas, es ist einfach so, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto genauer wird das auch. Aber Experten, nochmal, wir können es nicht zu unserem Beruf machen. Möchte denn irgendjemand von euch noch etwas sagen, etwas jetzt hier beitragen? Oder soll ich die ganze Sache, wie Rico sagen würde, rund machen?
Ich würde sagen, frohe Weihnachten wünschen wir allen, ne? Schön unterm Weihnachtsbaum das Spiel irgendwie gucken.
wer es feiert. Ganz wichtig.
Genau. Und dann war das der letzte Podcast in 2023, denn ansonsten spielen wir, glaube ich, schon wieder im neuen Jahr, ne?
Das kann sein, aber es kann ja sein, dass wir nach Weihnachten noch aufnehmen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, aber weil es gerade gekommen ist. Also wenn ich mir jetzt den NFC Playoff Picture mal angucke, da sehe ich irgendwie kleine Schwierigkeiten bei Dallas, weil auf der einen Seite hätte ich gerne den Homefield Advantage, weil wir auswärts einfach nicht so gut sind wie zu Hause. Auf der anderen Seite wäre, wenn wir jetzt den Fifth Seed haben, der Gegner für mich fast leichter mit der NFC South, also Atlanta oder Buccaneers, spiele ich lieber, wie wenn ich jetzt gegen die Rams zum Beispiel spielen muss. Wie ist es denn bei euch? Sagt ihr, wir wollen lieber den Division-Sieg? Oder habt ihr eventuell ein ähnliches Szenario, dass wenn ihr den Division-Sieg gar nicht holt, dass ihr vielleicht doch einen Gegner kriegt, wo ihr sagt, der liegt uns besser?
Also ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieber den Division-Sieg. Ich kann mich daran erinnern, und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange es her ist, 2 oder 3 Jahre, wo die Steelers tatsächlich am letzten Spieltag oder so gegen, ich glaube sogar gegen die Browns verloren haben, damit sie in der ersten Playoff-Runde gegen die Browns spielen, damit die Browns noch reinkommen, irgendwie so. Da wurde sogar so ein bisschen gesagt, das habt ihr getrickst, und die haben sich auch gefreut, dass sie gegen die Browns ran müssen, und die Browns haben sie dann rausgeschmissen. Also in den Playoffs ist es sowieso sehr tagesformabhängig, und deswegen ist mir der Division-Sieg und vielleicht sogar der First Seed deutlich lieber. Ich weiß nicht, Tilo, Danny, seht ihr das anders?
Also ich will nur nicht bei den Bills spielen. Also da habe ich wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Ich kann Josh Allen sowieso nicht sehen. Das ist so meine persönliche Hassliebe, weil ich ihn als Spieler einfach mit seiner ganzen Schwalbentheatralik einfach nicht ab kann. So gut er auch als Quarterback sein kann, dieses ewige Umgefalle und Berühre, Josh Allen nervt mich, und bitte deswegen nicht wieder bei den Bills spielen. Auch zu Hause brauche ich die Bills nicht, weil wir sie einfach kennen, und boah, nee, ansonsten du hast schon recht, lieber zu Hause, aber dann, das wäre ein Playoff, es wäre mir egal. Also die Browns sind sicherlich jetzt auch nicht so toll, weil diese ganze Deshaun Watson Sache ist, hängt mir immer so ein bisschen hinterher, ich projiziere das dann gerne aufs Team, aber an sich ist es mir egal, Playoffs, und ich will eh eine Runde weiterkommen, mindestens. Die Bills müssen nicht sein, wegen Josh Allen. Danach ist es mir echt egal.
Danny, auch noch ein Kommentar?
Ja, also Division wäre sehr, 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 sehr schön, wenn wir sie holen. Einfach auch aufgrund der Tatsache, einfach mal zu sagen, so dieses Jahr habt ihr euch ein bisschen verzockt allesamt und die Bills vorne gesehen, und viele ja gesagt, wir wären trotzdem nur Zweiter. Manche haben uns irgendwie hinter den Jets gesehen. Gut, der Ausfall von Aaron Rodgers brauchen wir nicht drüber reden. Der hat natürlich da ein bisschen mit reingespielt. Dann eben, dass die Situation einfach nicht einschätzbar war letztlich, aber Division-Sieg fände ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ansonsten, ja, also ich glaube, gegen wen es geht, ist letztlich egal, weil in den Playoffs kann alles passieren, und am Ende geht es darum, wir müssen unsere beste Leistung an dem Tag abrufen und das Spiel dann so gewinnen und nicht irgendwie, ja, weil wir jetzt den leichteren Gegner hatten oder eben nicht, weil ich glaube, gerade in der AFC gibt es viele Teams, die sehr eng beieinander sind, und da kann im Endeffekt dann halt jeder jeden schlagen, und das ist in den Playoffs einfach nochmal einen Zacken schlimmer wegen der Tagesform.
Ja, habt ihr sonst noch etwas? Gut, ich höre, das ist nicht der Fall. Dann muss ich sagen, von wegen, man merkt, wenn die Laberbacken Rico und Tobi nicht dabei sind, sind wir deutlich kürzer. Wir sind jetzt unter 2 Stunden, zieht die 10 Minuten von Rico noch ab, dann könnt ihr es euch denken. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt mal so ähnlich wie Rico abzumoderieren mit erstmal, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Hier kommt jetzt schon mal die Einladung zum nächsten Fanclub Mock Draft. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Danke, dass du da warst. Es ist eine große Freude gewesen. Und ansonsten abonniert den Podcast, kommentiert, wie ich euch gerade eben gesagt habe. Rico hat mal gesagt, sharing is caring. Dankeschön, das hat Netflix auch mal gesagt. Ihr könnt uns bei Patreon supporten. Ich fange jetzt nicht mit irgendwelchen Cappuccinos, großen halben Cappuccinos oder was auch immer an. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön.
wünsche euch noch ein Fins ab und ein gutes Spiel an Heiligabend. Frohes Fest, wer es feiert, und guten Rutsch.
Danke, dass ich dabei sein durfte, und macht's gut.